Auf unsere heutigen Gäste freuen wir uns schon sehr, sehr lange. Denn die beiden reden nicht nur über New Work, sie leben und sie prägen das Thema seit Jahren. Als erfolgreiche Unternehmer haben sie sich früher als die allermeisten gefragt, ob es nicht gelingen kann, Unternehmer dazu zu bringen, sich für die richtigen und wirklich wichtigen Themen einzusetzen. Mit dem Entrepreneurs Pledge haben sie zuerst sich selbst und dann viele weitere Unternehmerinnen und Unternehmer dazu verpflichtet, irgendwann eine Company mit sozialem Impact zu gründen und dann mindestens die Hälfte der Gewinne für soziale Zwecke zu verwenden. In ihrem eigenen aktuellen Unternehmen, das die beiden vor 5 Jahren gegründet haben, leben sie es vor. Sie probieren nahezu alles aus, was ihnen aus dem New Work-Kontext heraus als sinnvoll erscheint, und sie machen auch vor sich selbst nicht Halt. Ihr Motto? Der eine sagt, don't fuck with nature, und der andere sagt, I love it, let's do it now.
Wie jede Woche, seit über 3 Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie bekommen wir Waldemar und Philipp in den Podcast. Michael, ich scheiß jetzt auf die Intro. Ich rede sie jetzt nicht runter, weil ich freue mich so sehr, dass die beiden da sind. Und allein die Präsenz ist New Work pur. Hier braucht keiner hören, was wir seit 3 Jahren machen. Scheiß auf die Intro. Ich skippe die jetzt hier an der Stelle. Geil, dass ihr beiden da seid. Waldemar und Philipp, herzlich willkommen.
Danke. Ja, danke, dass wir hier sein dürfen. Das ist ja Wahnsinn. Wir kommen hier zum Lernen übrigens. Also es ist, was können wir euch noch erzählen? Krass. 230 Folgen, Alter. Das ist ja, also wir hören. Wir sind sehr gespannt, was ihr zu erzählen habt.
Okay, aber ihr habt ja, ihr wisst ja, erstmal müsst ihr ran und dann, aber natürlich könnt ihr auch so viele Fragen stellen, wie ihr wollt. Aber erstmal fangen wir an. Wie seid ihr die geworden, die ihr heute seid? Was ist schiefgelaufen?
Oder was ist gut gelaufen?
Das frage ich mich häufig.
Ja. Ja. Ja, weil du, bei dir sind ja sehr viele Sachen schiefgelaufen.
Ne? Also du bist ja, also ja, das ist, also wir haben es auch füreinander auch immer gut versaut. Also das war auch nicht schlecht.
Ja, ja.
Jetzt, also uns sprachlos zu machen, ist nicht so einfach, aber das habt ihr jetzt echt geschafft.
Ja. Wir haben gestern einen Gast gehabt, die hat wirklich gesagt, geile Frage, hat mich noch nie jemand gefragt. Und das ist, also geht den meisten so, ne? Wie bist du der geworden? Die Frage kriegst du sonst nicht gestellt. Bei uns kriegst du sie gestellt, ja.
Also ich stelle die Frage eigentlich mal ganz gerne selbst. Und meine Leitfrage ist immer, wenn ich irgendwie zum Punkt kommen will, wenn ich jemanden ganz frisch neu kennenlerne, dann frage ich mal, erzähl mir deine Lebensgeschichte in einer Minute, fang bei der Geburt an und nicht dein, genau das, eben nicht dein Lebenslauf, sondern was waren die Momente, die dich geprägt haben, dass du die Person geworden, die du geworden bist. Und jetzt die Frage die ganze Zeit gestellt und jetzt selber gestellt bekommen.
Das ist fies, ne?
Das ist total unfair.
Ja, also ich habe da kein Problem mit. Oh. Einmal kurz alle Kabel abgerissen hier.
Ja, das
ja, was kriegst du das rein?
So? Hab ich mir das vorgestellt.
Zum Beispiel bei mir schief gelaufen gerade. Ich habe mit meinem Fuß das Kabel aus der Verankerung rausgerissen.
Das ist sozusagen
mein News-Fail auf der Liste. Ist eine sehr, sehr lange Liste. Aus jedem dieser Fehler lerne ich. Davor war, wir haben ja versucht irgendwie, man ändert sich ja die ganze Zeit, ne? Deswegen das mit dem Schieflaufen ist vielleicht eine ziemlich gute Metapher dafür, dass wir immer denken, dass wir, dass alle alles richtig machen und dann sagen die anderen aber, das ist gar nicht richtig und dann denken wir aber, die machen das immer weiter falsch. Also wenn man sozusagen schief läuft, läuft man für immer schief, ja, dann kommt man ja irgendwann auch trotzdem irgendwo an, aber man kann ja auch in die andere Richtung dann wieder schief laufen. Dieses permanente Schief hin und her laufen, bei sich selber zu sehen und auch bei den anderen zu erkennen, dass die auch dann immer sich weiter verändern. Ich glaube, ja, das ist spannend.
Also schon sehr bezeichnet, gerade wir haben vor der Tür zusammengestanden und wir haben uns 4 Jahre nicht in Persona gesehen und haben uns einfach mal innerhalb von gefühlt 15 Minuten, ja wegen Corona seit 4 Jahren genau, haben uns in 15 Minuten erzählt, was alles scheiße läuft, aber ohne zu sagen, oh, ist alles so schlimm und schrecklich, aber wir haben uns wirklich einfach so in 15 Minuten den Shit erzählt. Und das finde ich schon sehr bezeichnend. Und das ist eine andere Haltung. Und die Frage ist jetzt, wo kommt das her und was kann man damit machen? Also haut mal raus. Was sind die wirklichen prägenden Shit-Moments?
Der muss ja nicht Shit sein. Das kann ja auch beides
also ich,
sein.
Ja. Also ich weiß ehrlich gesagt, also ich weiß, dass bei mir so einen krassen vom Saulus zum Paulus gab. Ich meine, du kennst mich noch, Christoph, aus den ganzen Rocket-Zeiten und so weiter.
Ja.
Und ich bin aber gar nicht sicher, ob das bei Philipp so war oder ob der schon die ganze Zeit so war, auch bei seiner alten Firma. Also bei mir war es so ein krasser Cut und da weiß ich, dass ich mich da auch krass verändert habe. Die ganze Zeit irgendwelche Startups gemacht, immer mit Inkubatoren und immer mit Venture Capital und und irgendwann total die Sinnkrise bekommen und da die Reißleine gezogen, aus dem Hamsterrad ausgestiegen, gesagt, so, ich will den Kack nicht mehr machen, ich will was ganz anderes machen und irgendwas Sinnvolles, weil wenn man da so ein bisschen guckt, das war auch gerade die Zeit, wo Rana Plaza eingestürzt ist und ich gedacht hast, what the fuck, also das ist, wieso ist das passiert und was haben wir, ich meine, wir machen alle Wirtschaft, wir gestalten alle Wirtschaft mit, das heißt, wir sind auch zum Teil mitverantwortlich für die ganzen Herausforderungen, Probleme, die wir aktuell auf der Welt haben. Und sich dem mal zu stellen, das habe ich total vermisst in meiner alten Welt, da hat jeder einfach nur gemacht und Exit und Umsatz und dies und das, aber keiner hat sich gefragt, so inwiefern steuern, irgendwie zahlen wir gerade darauf ein, dass die Welt eine bessere wird. Und wenn man sich diese Frage stellt, wird es ganz schlimm. Das ist, und das war für mich so eine Phase, wo ich wirklich dann ein Jahr mich rausziehen musste, um das zu begreifen. Und danach entstand ein Einhorn. Das war eine komplette Kehrtwende aus aber auch den wirklich krassen Erfahrungen, die ich zuvor gemacht habe. Und die wollte ich auf keinen Fall machen. Deswegen keine Investoren zum Beispiel und nicht das klassische Business-Gelaber.
Warte, ich grätsch jetzt rein. Weil Waldemar und ich saßen in der Phase zusammen am Kaffee getrunken und Philipp und ich saßen in der Phase zusammen und haben versucht, beim Accelerator Stickvogel und Smabu damals irgendwie nach vorne zu bringen. Das waren, glaube ich, die Businesses. Ja, jetzt wird es mal ausgesprochen. So sieht's aus.
Raus damit.
Und ich fand diese Phase von euch beiden wahnsinnig bemerkenswert, weil ich kannte euch beide unabhängig voneinander. Und das war wie so, kennt ihr das, wenn sich plötzlich ein Pärchen vorstellt und sagt, übrigens, wir sind jetzt beide zusammen. Und man sitzt da so, ey, holy shit, das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Ich möchte jetzt mal aus der Phase nochmal wissen, du hast es gerade genau richtig gesagt. Ich hatte auch das Gefühl, ich will da raus. Aber gefühlt habt ihr beiden das viel konsequenter gemacht. Und viel klarer. War das so klar oder warum waren so gewisse Schmerzpunkte so groß, dass ihr beide gesagt habt, shit, wir hören jetzt mal das auf und wir gehen diesen super risikoreichen Weg, etwas zu produzieren. Ich sag mal, ist ja nicht irgendein Produkt, was ihr da habt.
Also ich glaube, das, was entscheidend war, es gab so eine, ich hätte das damals nicht so bezeichnen können, weil ich das nicht wusste. Ich weiß das jetzt, wieso wir das gemacht haben, aber damals wusste ich es nicht. Und das war alles entkoppelt. Also ich habe ja auch Stickvogel gemacht und habe dort Inhalt von dem, was ich vielleicht eigentlich will, total getrennt, sondern das Ziel von dieser Firma war es, Geld zu verdienen, die vielleicht zu verkaufen und persönliche Profitmaximierung zu betreiben. Ich wollte schnell Millionär werden. Das war Agenda-Punkt Nummer eins und wie ich da hinkomme, war mir eigentlich ziemlich wurscht und die Konsequenz davon hat mich auch nicht so interessiert. Wir hatten immer voll das nette Team und das war auch flach und so und nett organisiert und da wurde nicht rumgepöbelt oder so, aber also wir hatten irgendwie da ein nettes Arbeitsverhältnis, aber das Ziel und das, wie wir da hinkommen wollten, das hatte jetzt nichts mit irgendeinem größeren Impact zu tun oder so. Es ging vielleicht, waren wir irgendwie ein bisschen lustiger und so als irgendwie andere Unternehmen und haben irgendwie einen netten Kundenservice gemacht und sowas, aber es ging nur um Geld verdienen. Und diese Verbindung, also das zu hinterfragen, dass unser unternehmerisches Handeln Einfluss auf die Wertschöpfungskette hat, auf die Welt hat, auf die Arbeitsplätze in der Welt und auf insgesamt unseren Planeten, unser Ökosystem, in dem wir irgendwie leben wollen, dass uns da, Michael guckt auf die Uhr. Dass das sozusagen alles zusammenhängt, dass das eben gekoppelt ist, dass wir das verbinden müssen und dass wir das auch verbinden können. Das war ja so die Theorie, die Waldemar und ich dann irgendwie so, wir haben gesagt, was würden wir denn eigentlich machen? Ja, wenn wir machen können, was wir wollten, was würden wir denn machen? Würden wir dann einfach nur irgendwas tun, um Geld zu verdienen? Das ist doch irgendwie, also dafür haben wir doch zu viel Talent eigentlich.
Was mich interessiert, sorry Christoph, dass ich dir reingegrätscht habe vorhin, Licht ist glaube ich dran, weil wir uns nicht sehen, sonst sind wir immer blind, gucken uns in die Augen und dann wissen wir, wer spricht. Du bist ja nicht als Rocketman auf die Welt gekommen. Ne? Was gab es irgendwas in deiner Jugend, was dir das Wertegerüst schon mitgegeben hat, was dich irgendwann hat verzweifeln lassen? Oder bist du in dieser schneller, höher, weiter Logik auch schon groß geworden? Und hast dann erst die große Erkenntnis gehabt. Weil du bist als Typ, als ich dich kennengelernt habe, ich konnte mir das immer nicht vorstellen. Rocket bei dir, das war für mich irgendwas, was nicht zusammenpasste, ohne jetzt irgendwie werten zu wollen.
Nee, ich komme eigentlich überhaupt, also ich weiß selber gar nicht, wie ich da reingekommen bin. Ich bin ja in Kasachstan geboren, ich bin 89 nach Deutschland gekommen. Meine Eltern sind eher Kommunismus groß geworden, da war nichts mit Unternehmertum und ich habe das, glaube ich, erst geschnallt, als ich zum ersten Mal eine Idee hatte, eine Business-Idee in der 12. Klasse, glaube ich, und habe ich meine erste Gründung, habe ich im Abitur gehabt und das war zum ersten Mal so, wow, wie so ein Wach, so krass, wie ist das? Du denkst über etwas nach und danach kannst du daraus was machen. Und dann fängt man an, sich zu orientieren und sagt, okay, das macht mir irgendwie Spaß. Was ist das eigentlich? Das wusste ich ja damals gar nicht. Ich hatte überhaupt keinen Background, niemand, der mir das sagen konnte. Und dann kommt man so, ach so, damit wird Geld verdient. Also ist das ja irgendwie Unternehmertum. Und wer sind dann die ganzen Idole oder die das irgendwie gemacht haben? Dann war halt irgendwie so ein Bill Gates oder ein Warren Buffett oder ein Richard Branson. Das waren so die Idole, die man sich dann anschaut. Und die so, ja klar, die sind alles Milliardäre und so weiter. Ah ja, okay, das ist der Track. Und dann geht man den irgendwie. Okay. Und dann habe ich BWL studiert und dann bin ich über Zufall in Maastricht gewesen. Und da waren auf einmal irgendwie ganz viele Leute, die sonst auf die Apps gegangen wären. Also schon irgendwie so Elite-Schulmäßig. Und ja, und irgendwie bin ich dann bei Rocket Internet gelandet. Und habe dann erst viel, viel später gemerkt, dass das eigentlich gar nicht das Unternehmertum ist, was ich eigentlich ursprünglich wollte. Diese Leidenschaft, das hat damit eigentlich nicht, für meinen Fall, keinen Sinn gemacht. Mhm. Aber das habe ich erst viele Jahre später begriffen.
War das bei dir ähnlich, Philipp? Bist du auch reingestolpert in den Weg oder bist du...
Nee, ich bin in Hamburg geboren, aber also Unternehmertum hat mich schon irgendwie interessiert oder diese Freiheit zu haben. So, ich fand so kontrollierte Umfelde, so Schule zum Beispiel und so, immer nicht so geil. Ich war dann auch bei der Bundeswehr, um noch ein kontrolliertes Umfeld kennenzulernen, fand ich auch nicht so geil. Ist ja irgendwie komisch, dass wir so die ganze Zeit denken, dass das normal ist, weil wir das ja alle machen und wir geben das ja dann auch unseren Kindern irgendwie. Ich fand eure Frage da lustig, was willst du irgendwie noch sehen? Da habe ich im ersten Moment dran gedacht, ich würde es gerne sehen, wie mein Kind vielleicht auf eine Schule gehen kann, in der das nicht so ist, wie es jetzt gerade ist. Ja. Wo es irgendwie so ein Open Track gibt, wo die lernen können, was sie vielleicht wollen und nicht irgendwie das Gleiche lernen wie alle anderen. Also das fand ich irgendwie nicht so gut, dann wusste ich nicht, was ich studieren sollte, aber ich wusste auch, dass ich nicht total bescheuert bin. Und dann habe ich gedacht, dann studiere ich irgendwie Ingenieur. Mein Vater ist auch Ingenieur, der ist klug. Dann dachte ich, okay, dann mache ich das Gleiche wie Papi. Aber eher in so eine Elektrorechnung. Dann habe ich Medientechnologie studiert in Ilmenau, also so im Wald. Und das ist eine super Uni, aber ist jetzt nicht so inspirierend für viel. Und dann habe ich während des Studiums gegründet, meine erste Firma da, Stickvogel, einfach nur, um zu lernen, wie man eine Rechnung schreibt, wie man eine Steuererklärung macht, wie das so geht. Und habe halt alle Kommilitonen gesagt, so hey, wir haben jetzt eine Stickmaschine, lass mal Aufträge. Und dann haben wir da alle zusammen gesessen, haben einen Film geguckt und irgendwie Polohemden bestickt und haben gemerkt, wenn das bestickt ist, kann man dafür mehr Geld nehmen, als wenn es unbestickt ist. Wir haben so BWL, ja. So, weißt du, einfach so Einkauf, Verkauf halt geübt und dann halt Rechnung geschrieben und Logo gemacht und Streichholzschachteln gehabt, eigene. Und dann haben wir irgendwie den Musikclub gesponsert und so und dann hatten die ein Foto von uns hinter der Bar hängen und zwar irgendwie war witzig. Und dann wurde das ja irgendwann größer und wir haben dann irgendwie überlegt, dass wir vielleicht eine Software bauen sollen und nicht nur mit Maschinen produzieren. Und ja, dann war irgendwann kamen wir in diesem Accelerator, wo wir uns ja auch kennengelernt haben, wo du ja vorne saß als einer von den Silberrücken, die die Weisheit erzählt haben, wie man sein Unternehmen maximal skalieren kann. Ja. Michael Trauber hat mir damals das Buch Baked In empfohlen, was ich immer noch für wirklich, das ist wirklich the shit. Ja, dann haben Waldemar und ich uns kennengelernt, haben halt angefangen darüber zu reden, ob jetzt wirklich dieses höher, weiter, schneller, breiter, ob das ist, am Anfang war das ja auch, ne, Entrepreneurs Pledge, dieses 50% reinvestieren, war aber ja trotzdem Billion-Dollar-Business. Wir waren ja immer noch so Billion-Dollar-Business. Wenn es Billion-Dollar-Business, dann bist du der neue Bill Gates und der neue Warren Buffett und der neue Elon Musk oder so, aber in fair und nachhaltig. Aber wir waren schon, wir wollten schon aufs Cover und irgendwie die geilen Ficker auch sein, die irgendwie diese Billion-Dollar-Fair-Company jetzt gebaut haben, was sich ja total verändert hat, aber damals haben wir sozusagen einfach neoliberales Kapitalistendenken übersetzt in, wir machen es jetzt einmal mit 50% reinvestieren und haben ja dann sozusagen, da waren wir ja ziemlich auch wieder auf dem schiefen Weg. Ne? Also wenn ich mir das heute angucke, denke ich auch, ja, voll der gute Anfang, aber reicht überhaupt nicht.
Ja. Aber erzählt trotzdem mal, weil die vielleicht einige Hörerinnen und Hörer das noch nicht kennen, Entrepreneurs Pledge, die Idee, womit ihr euch ja selber auch erstmal geprimed habt und unter Druck gesetzt habt, dann auch das zu machen, was ihr ankündigt.
War das vor Einhorn? Also hattet ihr Einhorn vorher oder Pledge vorher? Für mich vermischt sich das total, weil ich euch natürlich lange kenne.
Das war gleichzeitig. Also wir haben die Einhorn-Idee gehabt und dann war sofort aber kam dann, okay, nur mit Kondomen werden wir die Welt nicht verändern. Wir haben so ein krasses Netzwerk. Lass den einfach mal wieder Giving Pledge, davon ist inspiriert worden. Lass mal einfach so ein Formular haben, das haben wir dann so hingeschrieben. I hereby confirm, bla bla und Versprechen, moralisches Versprechen. Mhm. Und lass das mal einfach unserem Netzwerk hinlegen. Wahrscheinlich lachen die uns mega aus und sagen, Scheiß mach ich. Und dann haben wir Einhorn gestartet und dann sind wir mit diesem Dokument zu allen, die wir so kannten aus unserem Netzwerk und die haben das alle, wie ihr auch, einfach unterschrieben und haben gesagt, ist eine coole Sache. Und dann dachten wir so, ach krass, also kann sein, dass der Hebel doch etwas größer ist, dass wir nicht nur mit Kondomen, die Umsetzung tatsächlich ist natürlich eine andere. Stehen natürlich, deswegen ist der Pledge inzwischen ein bisschen eingeschlafen. Die Idee hat sich auch verändert. Ich würde den Pledge in der Art und Weise jetzt nicht mehr gründen. Es hat sich einfach ganz weiterentwickelt. Aber damals war das schon krass, dass überhaupt an die Idee, überhaupt eine Unterschrift irgendwie zu geben. Also kriegt man einen Unternehmer, eine Unternehmerin dazu, irgendwas zu unterschreiben, selbst wenn es moralisch ist.
Ja. Das war was wir dann oft gemacht haben, eigentlich diese Art von Crowdfunding oder so, mal kurz so eine Crowd fragen, so bei bestimmten Leuten mal kurz so nachhaken, ey, wir haben hier so eine Idee, würdet ihr das unterschreiben so ungefähr oder würdet ihr uns dafür 30 Euro geben oder wie sieht's aus, wollt ihr ein Ticket kaufen zu diesem Event oder so? Und der Entrepreneurs Pledge war eigentlich die erste dieser Veranstaltung, wo wir gesagt haben, ey, du bist doch jetzt super erfolgreich. Also die Idee war ja, wir haben gesagt, Bill Gates, Warren Buffett, super geil, haben diesen Giving Pledge gegründet und verschenken die Hälfte ihres Geldes. Die sind aber jetzt alt und das hat ewig gedauert und die Welt hat mega viele Probleme, wir müssen die aber jetzt lösen. Und wenn alle so lange warten, also wenn wir jetzt irgendwie erst Kohle machen und dann spenden, das ist ja die normale Kapitalistenlogik auch, ne? Dann steht mein Name an der Bibliothek. Wir haben gesagt, nee, eigentlich müssen die Unternehmen sofort das tun. Also die Unternehmen als Motor zu einer fairen Wirtschaft, dass die sozusagen immer jeder Dollar, den sie verdienen, davon geht die Hälfte immer wieder in die Wertschöpfungskette und damit können diese Unternehmen direkt die Welt retten. Ja. Also, und wenn Facebook und die anderen Großen das machen würden, hätte man sozusagen ein Beispiel für neues Unternehmertum. Dann haben wir ja gesagt, die Leute, die grün denken gerade, ja, also die fair nachhaltigen, die können nichts groß, die bauen keine Billion-Dollar-Companies. Aber die wissen, die haben das Herz auf dem rechten Fleck. Und die Billion-Dollar-Company-Leute, die wissen nicht, wie man grün denkt. Also fragen wir diese Billion-Dollar-Leute, das ist nämlich schwieriger umzusetzen, ob die nicht grün denken wollen, ob sie nicht auch was gründen wollen mit 50% Reinvest. Und wenn diese ganzen Maschinen, diese Skaliermonster, wenn die jetzt anfangen, auf den Weltrettungstrack zu gehen, dann können wir Weltrettung skalieren. Das war die bolde Idee.
Ich habe das ja damals unterschrieben und habe dann gleich auch die Idee euch ja erzählt und die fandet ihr auch cool und die haben wir dann aber überambitioniert angegangen, weil wir haben damals nicht gesagt, wir spenden 50% der Gewinne, sondern wir spenden 80% des Umsatzes. Das war ein bisschen nassforsch und ist deswegen auch nicht so erfolgreich geworden, wie wir gehofft haben. Aber wir wollten eben einen Social Impact, ihr erinnert euch, .hiv, ne? Also mit einer Top-Level-Domain die Welt retten. Und wenn wir euren Plan eingehalten hätten und uns mehr an Einhorn orientiert hätten, wahrscheinlich wäre es erfolgreicher geworden. Also ich finde es das spannend, dass ihr euer Ding jetzt im Nachhinein kritisch seht, vor dem Hintergrund der Entwicklung, die ihr in der Zeit genommen habt. Und diese Entwicklung ist ja unfassbar, was ihr da in den 5 Jahren für eine Wirkung erzeugt hat, Vorbildwirkung für junge Menschen, für ältere Menschen, die ja in Besuchergruppen da auch zu Einhorn kommen und sich das angucken. Und was ich finde, was auch Christoph wahnsinnig begeistert, mit wie viel Humor und Lebensfreude und aber auch Weltschmerz, also ihr habt ja alle Emotionen in diese Idee gepackt, die man überhaupt haben kann, mit Provokation, mit großartigen Stunts. Also lass uns das ruhig mal ein bisschen aufarbeiten, weil das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ihr so prädestiniert seid für diesen Podcast, weil ihr es einfach gemacht habt. Ihr habt Einhorn gegründet und alles anders gemacht.
Ja.
Wie ging das? Warum? Wie seid ihr dazu gekommen? Welche Drogen habt ihr geraucht? Was war das? Das ist, weil das kannst du ja nicht auf dem Blatt konstruieren. Also wenn einer sagt, heute, ist ja cool, das habt ihr bestimmt vor 5 Jahren so aufgeschrieben. Genauso habt ihr es ja sicher nicht aufgeschrieben, oder?
Also, ja, das wäre geil, ne?
Stell dir mal vor, wir holen das jetzt raus.
Hier ist das Dokument.
Par un.
Ja, erzähl mal, Philipp, was du mir gerade erzählt hast, unten, als wir da an Christophs Bus standen, ne? Ja, wir haben es jetzt gerade unterschrieben. Wir haben das Ding, wir sind quasi, wir haben es sich selbst geschenkt. Also erzähl, fang mal damit an, wo ihr gerade steht und dann so spannender Film. Wir gehen dann in den Zeitrückgriff.
Ja, das ist, also um vielleicht zu sehen, wie groß der Abstand zu sozusagen diesem ersten Entrepreneurs Pledge war, vor irgendwie 5, so 6 Jahren war das, glaube ich, ne? Wo wir noch gesagt haben, eher 50% der Profite reinvestieren, 50% gehören aber auch uns. Und da haben wir durchaus noch geguckt, ob wir irgendwie Investorinnen vielleicht aufnehmen können und ob wir irgendwie schneller skalieren können und haben viel über Wachstum und so nachgedacht. Und am 18. Dezember letzten Jahres haben Waldi und ich sind wir zu einer Purpose MBH geworden. Also das ist so eine Art GmbH-Hack, der sagt aus, man kann keine Gewinne mehr entnehmen aus der Firma, also gar keine, auch nicht 50%, nie mehr. Und man kann die Firma nicht verkaufen. Das heißt, wir können keinen Exit mehr machen und keine Gewinne nehmen. Wir beziehen normales Gehalt. End of story. Wir haben uns sozusagen selbst enteignet.
Und du hast gerade Hack gesagt, weil diese Rechtsform gibt es ja so noch nicht. Wie habt ihr den Hack hingekriegt?
Ja, die gibt es leider offiziell noch nicht. Wir machen da heavy Lobbyarbeit mit denen von der Stiftung Verantwortungseigentum geführt von Armin Steuernagel, der da totaler Vordenker ist, und versuchen irgendwie mit Politikerinnen dort Lösungen zu erarbeiten, weil es ja tatsächlich nur diese knapp 120 Jahre alte GmbH-Form gibt, und dann gibt es eine GmbH, die aber zweckgebunden ist. Mhm. Und dann musst du, also du kannst dann ja auch Sachen absetzen und irgendwie steuersparend arbeiten, sowas gar nicht unser Ziel ist. Wir wollen ganz normal wie eine GmbH handeln. Wir wollen nur, dass die Besitzverhältnisse anders geregelt sind. Mhm. Also dass eben nicht die Chance besteht, dass wir es veräußern können. Nämlich, das ist ja auch komisch, in der Firma zu arbeiten. Also wir finden es irgendwie, das ist sozusagen der Schlüssel zu dem New Work-Thema ja eigentlich. Wem gehört denn der ganze Scheiß? Also du kannst ja irgendwie der super nette Happiness-Manager irgendwie sein, allen geht's gut in der Firma und sowas, aber die gehört in Wirklichkeit jemandem, der damit einen Privatkrieg in Libyen finanziert. Herzlichen Glückwunsch. Ja? Also deine 40-Stunden-Woche, der Krieg in Libyen ist finanziert, oder das Meer ist jetzt voller Plastik, oder leider sind alle Fische tot. Ja, leider, es gibt keine Bananen mehr, weil wir haben die Samen rausgezüchtet, voll doof. Du arbeitest für den, ich bin ja nur Social Media Manager. Aber die Frage, wem gehört die Firma, ist, glaube ich, die Frage, die sich alle Leute, die ernsthaft New Work treiben wollen, stellen müssen.
Genau, aber erklär mal technisch, wie ihr es hingekriegt habt. Also wie kann man eine Firma... ist einfach über einen Vertrag, wo man sagt, wir definieren in der Geschäftsordnung, ja, Verkauf unmöglich, wir definieren in der Geschäftsordnung, Gewinne bleiben drin. Und reicht das schon aus?
Es gibt ein Stiftungskonstrukt, du verschenkst deine Anteile an die Stiftung, behältst 1%, und die Anteile sind aufgeteilt, dass dieses 1%, was wir beide jetzt halten, das hält 99% der Stimmenanteile. Und diese Purpose-Stiftung hat 1% der Stimmrechte, die hat aber ein Vetorecht auf den Verkauf und die Gewinnausschüttung. Und die Besitzanteile gehören zu 99% der Purpose-Stiftung, die haben aber eben nur dieses 1% Stimmrechte. Also sozusagen 99% Besitz mit 1% Stimmrecht und 99% Stimmrechte mit 1% Besitz. Und dadurch sind die Stimmrechte auch sehr günstig auf den Besitz verteilt. Also wir können die auch ans Team weitergeben, ohne dass die dann irgendwie einen 3-Millionen-Chunk plötzlich in der Hand haben, weil sie jetzt irgendwie 10% haben.
Also das ist auch nichts Neues, das ist nur die günstige Variante, weil normalerweise, also Bosch und Zeiss zum Beispiel, die haben ja auch, die gehören einer Stiftung hauptsächlich. Nur wenn wir dieses Stiftungsmodell gemacht hätten, wäre das unsagbar teuer geworden und super viel Zeit. Und das ist im Grunde nur dieser Hack eben, um den Gesellschaftsvertrag zu ändern.
Warum ist das so teuer? Aber du kannst, also das zu verstehen und zu vergleichen?
Rechtsanwaltskosten hauptsächlich, weil natürlich alle vermuten dahinter irgendwelche Steuersparmodelle und so weiter. Und
Stiftungskapital, okay, was eine bestimmte Höhe haben muss und so.
Genau, ne? und das ist super kompliziert, dass es auf den Zweck passt. Also ich glaube, Bosch hat ein Doppelstiftungsmodell, und der liebe Herr Bosch hat sich das gewünscht, aber das ging so lange bei dem, dass der, glaube ich, schon tot war, und bevor das richtig umgesetzt wurde. Also einfach mega komplex, und das ist für die heutige Zeit nicht mehr relevant. Deswegen fordern wir ja eine eigene Rechtsform, um das alles zu ersparen, und damit man weiß, okay, das ist jetzt eine GmbH, das ist eine PmbH und so weiter, und da sind wir auch schon relativ weit.
Und das gibt es ja Vorbilder, ne? Im Ausland, da gibt es irgendwie, habt ihr mal erzählt, hast du mal bei Matze erzählt im Podcast, Philipp, in Dänemark oder England, ne? Oder in beiden Ländern?
Dänemark sind 60% praktisch in dieser Form, jetzt nicht mit dieser Purpose-Stiftung, aber 60% des Aktienindexes funktioniert danach, und da gibt es tolle Studien eben in Dänemark, dass diese Companies viel nachhaltiger sind, viel länger existieren, viel besser mit ihren Mitarbeitern, also ganz viele, ganz viele Variablen für New Work werden dort wiedergespiegelt, und das kann man sich sehr schön in diesem ganzen Markt eben auch bei börsennotierten Firmen anschauen. Das ist ganz schön krass.
Krass. Ich habe auch noch eine Frage dazu, ich habe mehrere Fragen schon, ganz viele. Der Achim hatte, glaube ich, einen Vortrag gehalten an der Bits and Pretzels, wenn ich mich erinnere. Und ich habe durch irgendeine Broschüre geblättert, wo er auch drin war, mit irgendeinem Beispiel aus der Geschichte in Japan. Ich kann mich daran erinnern, gibt es irgendwas Historisches, wo man zurückgehen kann und sagen kann, guck mal, das gab es schon mal in irgendeiner Form? Also Dinge, die vielleicht in moderne Rechtsform gepackt wurden, aber in der Geschichte gab es sowas schon mal? Oder ist das komplett neu?
Naja, also Bosch und Zeiss sind so die Hauptbeispiele dafür.
Oder meinst du, das neue Rechtsform? Neue Rechtsform einfach geschaffen. Also das, was wir wollen, ist ja gar nicht so eine crazy neue Rechtsform. Ne? Wir wollen ja sozusagen, die GmbH gibt es ja auch, das ist ja relativ neu und super erfolgreich, dieses UG-Modell. Ne? Da hast ja, das war ja früher irgendwie Mini-GmbH oder so. Dann hast du halt eine UG, das ist eigentlich genau das gleiche wie eine GmbH, nur dass das Einlagekapital halt ein bisschen niedriger ist. Und damit konntest du die GbR so ein bisschen rauskicken, weil die ja irgendwie ein bisschen so ein doofes Konstrukt ist. Und genau das ist eigentlich das, was diese Purpose-MbH jetzt auch machen will, dass sie sagen, wir wollen sowas Ähnliches wie eine UG. Also da hast du die GmbH, dann hast du die UG und dann hast du halt auch noch eine Purpose-GmbH so ungefähr, dass das dazu gemacht wird. Aber klar, sowas passiert ja andauernd. Ich meine, in Dänemark gibt es das ja.
Ja, geil. Aber jetzt nochmal zurück, das ist ja quasi das, was ihr jetzt gemacht habt.
Das ist
was,
der technische Teil ist, sozusagen. Ne?
Das ist bold, das ist ein Statement und wir gehen jetzt mal nicht in die Details, vielleicht später noch. Aber wie, als ihr gestartet seid, habt ihr das Wort New Work da schon benutzt? War das schon ein Wort, was ihr kanntet? Oder ist das erst, haben irgendwann Leute zu euch gesagt, ey, das, was ihr da macht, ist ja New Work? Also was waren so die ersten Ideen? Keine Hierarchie oder...
Also ich glaube, die ersten anderthalb Jahre war einfach nur Überlebenskampf.
Okay, also ganz normal.
Ja, also richtig, weil wir eben auch zu dem Zeitpunkt oder auch bis heute keine Investoren hatten. Und eine Lifestyle-Marke zu etablieren, das muss ich dir nicht erzählen, komplett ohne Budget, ist ja schon eine Craziness. Und deswegen haben wir anderthalb Jahre uns gar nicht so krass miteinander beschäftigen können. Das war einfach nur Überleben. Nach anderthalb Jahren haben wir dann das erste Offsite gehabt. Das haben wir nach wie vor beibehalten. Alle sechs Monate geht das ganze Team raus und spricht darüber, wie es uns geht und wie wir arbeiten wollen. Und bei dem allerersten Offsite kam eben unsere liebe Elisa, Head of Fair Sustainability. Die kam mit diesem Buch an, Frederick Laloux Reinventing Organizations. Okay. Und wir so, ist das vielleicht der richtige Zeitpunkt? Sie, doch, viele Sachen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen und so, das steht in dem Buch. Und das war für uns so ein bisschen der Kick-Off, zu sagen, okay, jetzt, und das war auch kurz vor unserer Profitabilität, das war kurz bevor wir den DM-Deal haben, die Listung bei DM. Und da wussten wir so, okay, jetzt können wir mal durchschnaufen nach anderthalb Jahren Überlebenskampf. Jetzt müssen wir sozusagen uns um uns selbst kümmern, weil wir auch die kritische Anzahl Einhörner irgendwie 10 gesprengt. Also Profitabilität, Anzahl 110, Frederick Laloux. Und ab dann haben wir angefangen, alles zu testen. Und ich glaube, was uns immer geleitet hat, war dieses 0815-Veto. Wir haben gesagt, wie können wir uns dafür schützen, nicht eben denselben Shit zu machen wie alle anderen, indem wir einfach konsequent sagen, wir machen auf keinen Fall irgendwas, was andere machen. Und dafür natürlich greifst du sehr oft ins Klo, aber du sicherst dich dagegen ab, dieselbe Kacke zu machen. Keine Mitwerber anschauen, Mitwerberinnen, nichts, sondern einfach nur alles anders machen. Und dann haben wir die Sachen dann so rausgefunden.
Krass.
Eine Sache vielleicht noch, ich weiß nicht, hattet ihr den schon im Podcast, Rolf Schrömkens von Trivago?
Noch nicht, nee.
Weil der saß auch mal auf dem Silberrücken-Forum beim Accelerator und ich weiß noch, da war ich noch ein Stickvogel und Rolf erzählte von Trivago und der Arbeitskultur, die da hatten, dass irgendwie die Leute so viel Urlaub hätten, wie sie wollen. Und ich habe das so gehört und dachte so, krass, das will ich auch für mein Team. Das ist ultra geil. Wie geil. Die können einfach, die würden sich absprechen im Team. Die hatten so eine Art Selbstorganisation, teambasiert irgendwie eingeführt. Es waren auch mega viele Leute und so. Und der redete da so total cool drüber und war irgendwie so eine neue Art von Chef. Ganz anders als alle anderen, die da irgendwie vorne immer saßen. Der war so voll down und relaxed und hatte irgendwie dann immer so Gespräche und hat irgendwie die Leute eher so empowered und so. Und ich dachte, und man nahm ihm das aber voll ab. Der war nicht so, ich empower alle meine Mitarbeiterinnen, aber es geht um mich. Sondern der hat echt irgendwie, irgendwas hat daran auf jeden Fall funktioniert. Das wirkte alles irgendwie cool. Und das hatten wir, glaube ich, schon auch so ein bisschen im Hinterkopf, dass das, also bei mir auf jeden Fall schwang es die ganze Zeit mit, dass ich das unbedingt wollte. Und das war ja auch bei dem New Work-Ding mit dem Laloux, das war das eine. Aber das, was uns halt aufgefallen ist, ist, wir wollten mehr Unternehmergeist im Unternehmen. Wir haben so gedacht, das denkt man ja oft dann von sich, wenn man auf dem schiefen Weg ist, dass man selber sozusagen den Parmesan erfunden hat und dass man ja super erfolgreich ist.
Und das geschnittene Brot auch.
Ich meine, wir waren auch in den ersten anderthalb Jahren, waren wir auch geil, auf einem geilen Track. Wir waren irgendwie Höhle der Löwen, haben wir alles aufgezählt irgendwie bei irgendeinem Ding. Ich war so, stimmt, das war voll crazy. Kampf der Startups in Hamburg mit hier Titus und Westermeier hier, der ist ja auch hier mit am Start und haben den gewonnen und dann irgendwie Höhle der Löwen und da hatten wir so einen super Pitch und alle fanden das total witzig. Welche Show waren wir noch?
Noch vom Spinner zum Gewinner auf Kabel 1. Sie haben uns begleitet ein halbes Jahr.
Also es war echt, plötzlich waren alle Kameras auf uns gedacht. Dann hatten wir ein Titelblatt von Business Punk und bla. Und also wir haben schon gedacht, so cool, wenn man es so macht wie wir beide, dann läuft das Ding. Ja? Das heißt, die Leute bei uns im Büro sollten Interviews geben, ins Fernsehen kommen, Vorträge halten und unternehmerisch denken. Und dann irgendwie war das, aber es hat gar nicht so, die hatten da nicht so jetzt die mega Ambitionen. Wir haben uns dann halt immer gefragt, was, wieso nicht? Und das Ding ist natürlich Privilegien abgeben und Powersharing, dass du halt sagst, okay, wenn ihr genau die gleichen Rechte habt wie wir und ihr dürft genauso frei entscheiden, also ihr dürft einfach mega Risikoentscheidungen treffen. Ihr könnt eure Zeit selber einteilen, ihr könnt so viel Urlaub machen, wie ihr wollt. Ihr könnt kommen, wenn ihr wollt und gehen, wann ihr wollt. Und ihr sucht euch eure eigenen Aufgaben aus.
Ihr verhandelt eure Gehälter untereinander.
Genau, ne? Das wäre ja sozusagen unser Level. Aber kannst du, und dann so, okay, wenn du willst, dass sie sich so benehmen, dann musst du ihnen das jetzt geben. So, dann müssen alle das dürfen. Und das haben wir dann ausprobiert. Ne? Wir haben ja dann so die Wand abgerissen und haben gesagt, alle dürfen jetzt alles. Was natürlich noch lange nicht heißt, dass du das auch tust, weil du es ja nicht gewöhnt bist. Ne? Also sag jemandem, du darfst jetzt alles. Und dann sind sie so...
Warum?
Und so langsam gewöhnen sich, glaube ich, alle irgendwie dran, dass man jetzt viel darf. Aber die Selbstverständlichkeit, sich anzugewöhnen, also diese Privilegien so ungefähr zu nutzen, zu leben und sowas, das will ja auch voll gelernt sein. Ne? Du kannst plötzlich aufs Konto zugreifen, aber wen musst du dann fragen oder musst du gar keinen mehr fragen? So, das ist natürlich voll der krasse Lernprozess. Da sind wir jetzt gerade so
und drin. Ich glaube, was noch total bezeichnend ist, weil ich das so vorher nicht kannte. Ich habe vorher 7 Startups gegen die Wand gefahren. Im klassischen Kontext, irgendwie mit Rocket Internet, mit Team Europe und so weiter. Und eher so mit WHU-Boys, irgendwie alle sehen gleich aus. Alle haben irgendwie blaue Hemden an und stehen alle so da. Diese typischen Bilder, die man auf Gründerszene und Co. kennt. Dort sind ja meistens Leute unterwegs, die dasselbe Ziel haben. Und wenn sie nicht dasselbe Ziel haben, dann gehen sie auseinander. Das ist ja auch eine der Wahrheiten, die irgendwie keiner über die Gründerszene irgendwie erzählt, ist, dass einer der Hauptgründe, warum irgendwie Startups failen, ist, dass die Mitgründerinnen und Mitgründer sich halt nicht verstehen und dann auseinander dividieren. Oder sie haben beide oder alle drei den Track, wir wollen halt den Exit machen, 5 bis 7 Jahre, wie unsere Investoren vereinbart und that's it. Und bei uns war das total unterschiedlich. Bevor wir zusammengekommen sind, wir dachten so über den Accelerator, wir passen zusammen. Und dann haben wir gemerkt, so als wir dann wirklich gesagt haben, da machen wir eine Firma zusammen, auf einmal gemerkt haben, scheiße, das funktioniert überhaupt nicht. Wir haben uns gestritten bis zum geht nicht mehr. Wir sind so, so unterschiedlich und das merkt man gar nicht. Wenn man diese Bilder ansieht von uns beiden irgendwie, man denkt man so, ja, die sind ja
das
Brüder.
Das stimmt doch gar nicht, jetzt lügt doch nicht
doch,
so.
Doch. Und das war, glaube ich, zum ersten Mal zu bemerken, so wow, und das haben wir tatsächlich mit einer Gründertrainerin gehabt, wo wir kamen und sagen, hey, ich glaube, wir schaffen das nicht. Ich glaube, wir gründen nicht miteinander.
Danke, Julia.
Genau. Ich glaube, wir gründen nicht, wir schaffen das nicht. Und dann hat sie gesagt, okay, ja, ich kann euch nur bescheinigen, ich kenne euch, ich hatte individuell mit uns gesprochen, die kannte uns auch schon vorher, die hat uns ja auch zum Accelerator gebracht. Und die meinte, ihr seid wirklich total unterschiedlich.
Wie geil, was für ein Geschenk, wenn man es richtig nutzt. Ne?
Genau,
ja, genau. Aber, das hat die dann auch zu uns gesagt. Ja.
Wenn ihr das nicht schafft, miteinander klarzukommen, eine Kommunikation zu finden, dann gibt es eine riesen Explosion.
Das wird super scheiße.
Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir das in unsere Grundwerte, wir haben 3 Grundwerte, das ist Unicornique, Fairstainable und Fight and Hack, Fuck. Und haben gesagt, dieser Fuck-Wert, den müssen wir total leben und es dürfen nicht außer Acht lassen, sondern eine Beziehung muss total gehegt und gepflegt werden, nicht nur im privaten, auch im Business-Kontext. Wir müssen voll darauf achten. Und wir haben uns die Jahre die Fresse eingeschlagen, also jetzt nicht physisch, aber uns richtig und sind dann immer besser geworden. Wir haben immer mehr Coaches getroffen und irgendwann gewaltfreie Kommunikation eingeführt und konnten das immer besser leben. Aber wenn man die Kamera drauf gehalten hätte, in manchen Team-Meetings, wie wir beide uns dort zerlegt haben, das wäre eine eigene Show geworden, glaube ich.
Sagst du nochmal die 3 Werte, die ging so schnell und klang so geil, dass ich sie gerne...
Unicornique, ja? Also Unicorn und Unique, einhornsigartig, dann Fair und Sustainable, also Fair-Sustainable und Fight and Hack, Fuck.
Geil.
Es war übrigens auch witzig, weil wir das ja beide im Accelerator, hat man ja diese Werte, da gab es ja so einen Workshop, ne, irgendwie, dass man so Core Values braucht und Vision und B-Hack und bla. Und es war so witzig, weil ich habe immer versucht, das für meine alte Firma sozusagen zu machen. Und es ging nicht.
Kam nichts raus, oder wie? Oder?
Ja, das ist super krass. Also das ist so, und man sieht ja auch, wenn ich mir Core Values angucke von Firmen, die sind fast alle scheiße.
Ja.
Weil die ja nicht stimmen. Also natürlich, das war immer so der Witz von dem Coach, Kunden. Immer so, ja, ihr müsst darauf achten, dass es nicht irgendwie Qualität, effektiv, effizient
und
ist.
Kundenorientiert.
Ja, kundenorientiert und pünktlich. Geile Werte. So. Und dann so alle so, ja, wer will das jetzt leben? Also ist das jetzt, fühlst du das? Kannst du danach deinen Tag planen? Kannst du dich damit selber organisieren? Ja, pünktlich will ich sein. Das ist ja irgendwie, oder effizient. Das ist ja total... also Endkontext ist wieder total entkoppelt eigentlich von dem, was du tust. Du kannst damit irgendwie alles machen. Und das ist aber irgendwie dann während Einhorn ist es aufgefallen, wenn wir gemerkt haben, wir kannten das ja jetzt tatsächlich aus mehreren Gründungen und auch aus Accelerator und irgendwelchen Übungen, dass wenn man gemerkt hat, dass man an so eine geistige Grenze stößt, Waldemar ist übrigens krass gut da drin, das immer zu merken, dann so eine Reißleine zu ziehen, man merkt so, wir probieren hier gerade irgendwas umzusetzen, so Core Values für eine Firma zu machen, die eigentlich keine Core Values haben kann. Ja, weil einfach irgendwas entkoppelt ist. Und dann zu sagen, okay, wir müssen es ganz anders denken. Das geht, wir kommen hier überhaupt nicht vorwärts. Das liegt nicht daran, dass wir zu blöd sind, sondern es geht nicht. Du kannst mit diesem Konstrukt, kannst du nicht weiterfahren.
Was mir jetzt gerade kommt und was mir durch den Kopf geht, ist die
Frage.
Für einen
Kondomhersteller auf jeden Fall eine interessante Situation.
Ich wollte auch gerade sagen, ich dachte auch gerade, was.
Ich habe auch meine Worte sehr bewusst gewählt. Was ihr sagt, das braucht eine gewisse Angstfreiheit. Und wie gesagt, ich kenne euch beide aus dem Kontext vorher. Und Philipp, dich habe ich immer wahrgenommen, du hast einfach diesen, diesen Spontanhumor, der dann reinkommt und auch eine Situation entschärft. Also gerade wenn, wenn es auch mal kritisch ist. Und Waldemar, mit dir habe ich echt gute Gespräche geführt, das weiß ich noch. Auch das letzte, ich glaube, digitale Seiten war das, wo du raus bist, wenn ich mich dran erinnere.
Ja.
Wo du halt auch über den Kopf dann sagst, hier das und das und das würde ich anders machen. Ich weiß, unser gemeinsamer Freund Daniel Hoffmann war damals auch irgendwie ein Thema. Also wie habt ihr diese Angstfreiheit, die es ja auch braucht, um eine Purpose GmbH oder Purpose MBH dann zu gründen, die es braucht, um Dinge abzugeben, um loszulassen. Wie behaltet ihr das, was viele Menschen verlieren, wenn sie mal wirklich verletzt wurden und sich dann schützen durch ich bin der Größte, ich bin der Tollste, ich bin der Beste. Und das gilt ja im Privaten, das gilt im Persönlichen, das gilt im Berufskontext. Wie legt ihr das ab, dass ihr euch nicht verletzt fühlt und da drin dann aufgeht, sondern so angstfrei bleibt, wie ihr die Sachen macht?
Das ist ja gar nicht so. Also mein erster Podcast mit Matze, mit dem ich jetzt immer ständig Podcast mache, da geht es um Ängste, weil ich Panikattacken hatte. Und das ist ja Maximalangst. Ich dachte immer, dass ich bald sterbe. Wir haben ja die ganze Zeit Angst. Wir haben gerade das Olympiastadion gemietet, waren irgendwie massiven Anfeindungen ausgesetzt, teilweise extrem zurecht. Und wir hatten die ganze Zeit Angst. Und es war beklemmend und beängstigend und hart. Und ich glaube, so zu tun, als ob man vor nichts Angst hätte, das wäre dann wahrscheinlich Toxic Masculinity oder so. Oder
ist so, eine
Gefühlsdissonanz. Das ist ja App-Sensing eigentlich, ne? Du bist dann, tust so, als ob du vor nichts Angst hast, um den Eindruck zu machen, dass du vor nichts Angst hast. Aber eigentlich wissen ja auch alle, dass du trotzdem Angst hast. Also klar.
Aber es ist ja ein Unterschied, diese Angst zu spüren oder aus Angst raus zu handeln. Weil was ihr tut, ist für mich eben sehr angstfreies Handeln. Und wie gesagt, Menschen, die verletzt wurden oder sich verletzt fühlen, also auch gerade das Beispiel mit dem Olympiastadion, wenn du sagst, ja, teilweise zu Recht, okay, da könnte man total geknickt und verletzt rausgehen. Oder auch, wie du da mit den Panikattacken umgegangen bist oder auch, Waldemar, deine Entscheidung. Für mich klingt das nach dem Kern von etwas, was viele Unternehmer nicht haben, weil sie sich durch ihre Firma, durch das Konstrukt auch selber schützen. Vielleicht handeln sie nach außen halt total New Work-ig und alles cool, aber zu sehen, okay, kann ich ernsthaft angstfrei handeln, ohne Angst davor zu haben, verletzt zu werden durch etwas?
Also für mich war dieser krasse Switch eben aus dieser krassen Shareholder Value, Exit, Venture Capital Welt tatsächlich in diese Einhornwelt zu tauchen, war, dass ich mir wieder ins Spiegel schauen konnte. Weil die Sache ist ja, auf der einen Seite ist man Mensch und das war die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich hatte irgendwie Gründungen gehabt und dann erzählst du irgendwie voller Leidenschaft als Gründer, was du irgendwie machen willst und das hier Up and Downs. Aber du weißt die ganze Zeit, dass du total ferngesteuert bist. Ich auch im Inkubator-Modell hatte ich Minderheitsanteile und ich konnte mir irgendwann mal, ich konnte einfach nicht mehr in den Spiegel schauen. Ich konnte nicht mehr ehrlich zu meinen Mitarbeiterinnen sprechen, weil ich wusste, auf der einen Seite weiß ich, was richtig ist und auf der anderen Seite werde ich aber gerade gesteuert und bin Teil eines Modells, wo es darum geht, diese Bude halt zu verkaufen. Für x Millionen. Ja. Und da musst du mal Leute feuern, da musst du arschig sein, da musst du irgendwie Ellbogen zeigen. Und auf der anderen Seite spürst du schon immer, und das spürt, glaube ich, jeder. Die Frage ist nur, wir entwickeln alle dann eine Fähigkeit, das zu unterdrücken oder dem freien Lauf zu geben. Und ich hatte keine Lust mehr auf dieses Unterdrücken. Ich habe gesagt, ich habe gemerkt, ich gehe daran zugrunde. Ich war auch kurz vorm Burnout. Und hätte ich das weiter zugelassen, dann wäre ich wirklich ein toxisches Arschloch geworden. Und ich danke wirklich dem Universum dafür, dass ich nicht erfolgreich wurde vorher. Weil ich habe sehr viele Gründerinnen gemerkt, die, und manchmal ist Erfolg reiner Zufall. Und ich habe, ja gut, sieben Mal gegen die Wand fahren ist vielleicht nicht nur Zufall, vielleicht war ich auch schlecht in diesen Art von Gründung. aber das war echt ein Himmelsgeschenk jetzt im Nachhinein. Weil hätte ich irgendeinen Exit gemacht, wäre ich total auf einem anderen Track gewesen. Hätte ich ein bisschen Kohle gehabt, hätte ich Investitionen gemacht, hätte ich mich aufgespielt und hätte dann irgendwie ein Portfolio von 20 Startups, die hätten mich ja busy gehalten und angerufen. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen und deswegen danke ich wirklich, dass ich so unerfolgreich war und deswegen auch nichts zu verlieren hatte. Ich konnte einfach Einhorn starten. Ich wusste, so wie es du bisher gemacht hast, hat eh nichts gemacht. Eine weitere Gründung gegen die Wand fahren, auch egal, probierst es jetzt einfach mal aus mit Einhorn. Und dann kam dieser positive Circle. Ich meine, krass, ich mache jetzt konsequent Sachen anders wie früher in den 7 Gründungen. Es ist geil, es ist cool. Es ist erfolgreich, es geht alles anders und ich bin dabei happy und ich kann in den Spiegel schauen. Und das war für mich, glaube ich, das Krasseste, weswegen ich habe immer noch Schiss und die besten Entscheidungen sind, das kennt man so, wenn man irgendwie eine Kampagne hat oder eine E-Mail abschickt oder irgendwas und man hat Schiss vor dem Senden-Knopf drücken oder Live-Gehen-Knopf drücken.
Geil.
Weil man dann weiß, man macht etwas, was vorher noch nicht gab und die Wahrscheinlichkeit ist auch da, dass du auf die Fresse kriegst. Und das ist geil. Und wenn man das aber macht aus einem richtigen, aus der Basis heraus, dass man doch das Richtige tut. Und nicht, weil man einen Exit machen will, das ist ja das Krasse, sondern nee, ich mache das, um die Welt zu verbessern und ich drücke auf diesen Knopf, dann kann ich mich dieser Angst aussetzen und ich kann auch mit all dem umgehen, was kommt, weil ich immer wieder sagen kann, warum hast du das gemacht? Ah, okay, nicht um Millionär zu werden, sondern tatsächlich die Welt besser zu machen. Und dann geht's.
Das
die
ist wieder Angst. Harte Entkopplung, ja. Ne, übrigens. Also das ist so, das fühlt sich so richtig an, weil das wieder, weil das wahr ist. Ja? Das ist ja auch, du kannst ja dann auch zu diesem Schmerz voll stehen und sagen, dass dich das gerade verletzt, weil du weißt, dass du eigentlich richtig handeln, du wolltest was irgendwie Gutes machen, du hast es vielleicht trotzdem verkackt, aber das, die Intention ist echt. Ja. Und ganz oft ist es ja so, dass du irgendwas, was du sagst, ne, du coverst da irgend so ein New Work-Kack, aber in Wirklichkeit willst du mit ein paar Millionen nach Hause gehen, ja. Dann sagt, das sagt ja niemand, steht ja die Company-Leute, die stehen ja nicht davor und sagen so, ich plane meinen Exit in 5 Jahren, ich werde sehr reich sein und ihr werdet alle fast nichts bekommen, aber euch den Arsch für mich aufreißen und 10% von euch werde ich ungerecht feuern und bla bla, ja, es wird viele Anwälte geben. Wuhu! Let's start this! Yeah, Rocket! Ja, also ich meinte jetzt Rakete, nicht die Firma Rocket. Die machen das ja ganz anders. Aber so ist es ja in voll vielen Köpfen. Und das ist natürlich, das ist total entkoppelt. Das stimmt ja alles nicht. Sondern die sagen ja, hey, wir werden eine neue Welt aufbauen. Diese App, die wird alles verändern. Alles. Ich bin euer Visionary Mind. Ja, nachher 20 Millionen und ciao.
Und du hast vorhin über, Chris, du hast vorher über Bullshit-Detektor gesprochen. Das ist das Krasseste ist ja ever, wenn du dir anschaust, welche Companies welche Ziele ausgeben. So richtig multinationale Konzerne und so. Ja, ja. Das kann man sich nicht vorstellen, dass da ein paar Leute auf der Yacht sitzen und sagen so, ja, Alter, ich brauche eine größere Yacht. Es wäre cool, wenn wir eigentlich aus diesem und diesem Business eigentlich noch mehr Prozente rausbekommen, oder? Wäre geil. Ja, und sagt der andere, ja, ja, das wäre geil.
Dann kaufen wir jetzt das Boot.
Und dann geben die das runter in ihr super schlaues Management-Team. Da gibt es dieses Mittelmensch, wo super schlaue Leute, super gebildet, geiles Netzwerk, die nehmen diese bescheuerte Botschaft auf und verwandeln die dann in alle möglichen richtig geile Fremdsprache und geile englische Begriffe und KPIs.
Die optimisieren das und crunchen
und dann,
das.
Und dann wird das runter in, wie auch immer, OKRs, wie sie alle heißen, runtergemacht und an der Basis, alle Leute haben total das Gefühl, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da nicht.
Und alles, sie haben recht.
Es klingt alles so fucking logisch, aber irgendwas ist faul da drin. Und jede Gallup-Studie, die du siehst, merkst du, Alter, die Leute sind unzufrieden. 65% machen Dienst nach Vorschrift, 15% haben gekündigt, nur 15% fühlen sich im Unternehmen verbunden. Das heißt, wir machen diese ganze Charade, führen dieses Schauspiel auf, wundern uns alle, dass der Planet abgefuckt wird, dass wir eine Ungleichheit haben, dass alle Leute unzufrieden sind mit ihrer Arbeit. Dabei müssten wir alle nur mal kurz auf die Yacht gehen und sagen so, nee, also,
wir machen das nicht mehr.
Das machen wir und so nicht mehr mit.
Der von der Yacht, der eine, der ist jetzt Präsident.
Unser heutiger Werbepartner ist die Allianz Versicherung und es ist die Rechtsschutzabteilung, die mit uns zusammenarbeitet. Warum Rechtsschutz? Fast jeder Mensch hat im Verlauf seines Lebens irgendeine Form von Rechtsstreit, hoffe ich auch mehrere Formen von Rechtsstreitigkeiten. Ob es mit dem Arbeitgeber ist, dem Nachbarn, dem Vermieter oder aber im Straßenverkehr. Und eine Rechtsschutzversicherung, die eben vor dem Anlass abgeschlossen wurde, die zahlt die gesetzlichen Anwaltsgebühren, anfallende Gerichtskosten und auch so etwas wie gerichtliche Gutachterkosten. Und die Allianz hat hohe Qualitätsstandards, also alle Anwälte und Anwältinnen, die die Allianz vermittelt über ihre Anwaltshotline, sind qualitätsgeprüft und sie kämpfen für dich und deine Angelegenheit, wenn es dann notwendig ist. Ab 13,90 Euro gibt es das schon und es gibt eine 24/7 Anwaltshotline, die immer dir helfen kann, wenn du sie brauchst. Informieren könnt ihr euch unter allianz.de/rechtsschutz. Also für mich, um nochmal an Christophs Ausgangsfrage zu kommen und dann da an dieses Thema einen Knopf zu machen, wenn man die, also so verstehe ich euch, überzeugt davon ist, die richtigen Werte zu haben und die ihr vorstellt, sind nicht nur wunderschön und kreativ und merkbar formuliert, sondern sie fühlen sich an, dass sie aus eurem Herzen kommen, dann kann man mit Angst viel besser umgehen und dann ist Angst auch ein Begleiter, der einem auch hilft, ne? Und der nicht nur doof ist und angstfrei ist dann gar kein Zustand, sondern es ist geil zu wissen, es juckt jetzt gerade, was gibt das wieder für einen Shitstorm, wenn wir jetzt gerade der Welt sagen, wir mieten das Olympiastadion, um nochmal in Deutschland das Thema Politik und Bürgernähe mal was völlig anderes zu stellen. Das ist
also das gut. War...
Ja, vielleicht kommen wir mal auf das Projekt.
Das würde ich gerne annehmen so, aber so war das überhaupt nicht. Nee? Sondern wir sind ja rausgegangen mit 400 km/h und haben gesagt, mega geil, dieses Projekt wird alles verändern und es werden alle super finden. Mhm. Und wir wussten überhaupt nicht, was uns trifft.
Okay, ihr habt gar keine Angst gehabt, als ihr da auf den Sendebutton
ging. Nein, okay. Warum? Also wir hatten Angst, dass das Crowdfunding nicht voll wird, weil es ja eine astronomische Summe war und dass wir die Leute nicht zusammenkriegen und dass es nicht geht. Während alle, die mit uns da zusammen dran saßen, gesagt haben, es wurde eine Dokumentation darüber gedreht und so. Und die haben alle gesagt, die Doku wird voll scheiße. Nach 2 Tagen haben die Kohle zusammen. Das ist so unglaublich, was sie da aufgebaut haben. Alle haben uns gesagt, Leute, das, was ihr da gerade baut, das ist das Geilste aller Zeiten.
Wie beim Fiverr
Festival. Wenn das passiert, weißt du eigentlich, ja, das hing bei uns auch an der Wand, so nicht so machen. Mhm. Wenn du diese Informationslage hast, weißt du eigentlich, du hast nicht die Bubble verlassen. Du hast nur mit Leuten gesprochen, die dich nett finden. Und das war auch unser größter Fehler.
Aber erzähl mal von Anfang an, wie ist die Idee gekommen? Warum habt ihr das gemacht? Warum hat Jan Böhmermann euch auf den Sack gegeben? Was war vielleicht falsch gedacht? Weil ihr sagtet, ihr habt zu Recht auch ein bisschen Shit gekriegt.
Voll. Das Ding ist ja, wir haben die Grenzen gesprengt. Wir haben ja ganz klare Schubladen, irgendwie, wie wir denken. Wir haben Unternehmen und solange die irgendwie ihre Kohle machen und irgendwie Unternehmer werden ja, Elon Musk und so weiter, wird krass gefeiert und so und das ist alles super, aber er bleibt da, wo er ist. Er mischt sich nicht ein in irgendeinem Bereich. Dann haben wir gesellschaftliche Akteure und dann haben wir die Politik und wir haben eben diese Grenzen einfach aufgemacht. Also wir haben uns verhalten wie ein NGO, das irgendwie finanziert wird von Produkten. Und haben für uns gedacht, das sind so die Probleme, die wir irgendwie lösen können. Wir können unser Privileg, unsere Power, unser Netzwerk dafür einsetzen tatsächlich, weil es läuft ziemlich viel falsch in der Politik und wir wollen da was ändern. Und wir waren auf allen Demos von Fridays for Future. Wir haben ganz viele Sachen vorab gemacht. Das wäre nicht unser erstes Ding, wo wir sagen jetzt, sondern wir haben vieles probiert und waren total frustriert von der Reaktion. Da gab es nur dieses kleine Klimapaketchen von der Politik. Und wir dachten so, what the heck, was sollen wir eigentlich noch alles machen? Scheinbar 1,4 Millionen auf der Straße bringt alles nichts. Und da haben wir viel Erfahrung mit Petitionen zuvor schon gesammelt, waren also schon immer in den letzten Jahren politisch aktiv und haben gesagt, wir probieren jetzt etwas aus und bringen verschiedene Sachen zusammen, die es ja gab. Man kann ja ein Stadion, jede Woche sind im Stadion Leute und schauen Fußball, Petitionen kann man auch machen und Crowdfunding gab es auch schon vorher und dann haben wir das alles kombiniert und uns rausgewagt und was wir, glaube ich, unterschätzt haben, ist praktisch, wir kennen natürlich Einhorn und selbst dieses Purpose-Modell mussten wir euch ja, obwohl ihr uns ja auch beobachtet habt, jetzt nochmal erklären, was das eigentlich bedeutet. Mhm. Und normalerweise, wenn sich Unternehmen oder Unternehmer bewusst männlich gewählt, irgendwie in die Politik einmischen, da gibt es halt keine coolen Prototypen. Also das Worst Case ist gerade Trump, wo der sagt, ich bin Unternehmer mit dieser Arroganz, mit dieser Hybris, ich werde das schon schmeißen. Die ganzen Politiker, die können das alle nicht und alle, sondern ich kann das machen. Und mit dieser Hybris teilweise sind wir vielleicht auch angetreten und hätten da viel demütiger sein müssen, viel mehr Leute mit reinbringen. Aber das sind Unternehmer und Unternehmerinnen sind sehr ungeduldig. Und wir hatten dieses Stadion, wir mussten bis dahin und dann zusagen. Also wir waren unter extremem Zeitdruck, jetzt oder nie, und haben dann das Ding rausgepfeffert.
Ja, die ursprüngliche Planung war, wir haben ja irgendwie gesehen, Fridays machen super viel, geil, aber Klimapaket trotzdem klein. Und wir haben uns ja mit super vielen Leuten unterhalten, Wissenschaftlerinnen und so. Und auch den von Fridays natürlich. Und die Forderungen von denen und auch die Lösungsvorschläge von, es gibt ja die Scientists for Future, die haben ja einen Plan, es gibt ja auch diesen IPCC-Bericht und so. Das ist ja alles, ist ja nicht so, dass das nicht geben würde, sondern du hast einfach dann einen lenkenden Apparat, der das nicht umsetzt. Und es gibt irgendwelche Gründe dafür. Du hörst die ganze Zeit, also ist nicht so richtig klar, weil wenn die Welt untergeht so ungefähr oder für uns unbewohnbar wird, dann ist mir ja scheißegal, wie viele Schulden wir auf dem Konto haben. Oder also ist, irgendwie auch nicht ganz klar. Und wir haben gesagt, das Problem ist, dass die, es ist zwar einmal im Monat ein Rammstein-Konzert irgendwie mit 70.000 Leuten, aber eine politische Bühne für Leute, die vielleicht wissen, was gemacht werden muss, die dann das gleiche Gehör kriegen wie Rammstein, das gibt's nicht. Und dann haben wir gesagt, wir mieten einfach den größten Raum der Stadt und machen den voll und geben diesen Leuten halt die Stimme, die sie verdienen und machen da so ein Mega-Medien, so Politik zum Anfassen. Das war schon so ein bisschen so, Politik-Zirkus. Und dann fehlte dieses entscheidende Element und dann kam das mit den Petitionen nämlich, weil diese Tampon-Petition, die ja 2 Frauen aus Hamburg gestartet haben, wo wir dann eine 2. aufgemacht haben, und dann gab es eine E-Petition, diese Change.org-Petition, die haben die Lobbyarbeit maßgeblich vorangetrieben. Wir haben viel Kampagnenarbeit aber gemacht für diese E-Petition, haben die dann ja irgendwie über die, super kurzfristig, da waren nur noch 2 Tage Zeit, plötzlich schaltete sich Charlotte Roche ein und war das durch. Dann haben die mit Olaf Scholz geredet, die Nana und Jasmine, und haben mit ihm, das war plötzlich, dann war das Ding durch, ja, irgendwie. Und dann haben wir gesagt, okay, Petitionen können also erfolgreich sein, was ja auch voll, das haben wir dann so Spitzenstellungsbehauptung, ne, voll unternehmerisch, hat einmal geklappt, klappt immer. Dabei wissen wir inzwischen 10.000 Petitionen pro Jahr, 3 kommen durch, ja. Das war's. Das ist so ein bisschen so, du gehst zum Kaiser, stellst eine Bitte und er sagt immer nein. Nein, 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 nein. So, das ist Petition. Ja. Eigentlich gar nicht dazu gedacht, dass damit irgendwelche Gesetze verändert werden. Ja. Trotzdem hatte dann funktioniert, haben wir gesagt, okay, nutzen wir, wenn es einmal funktioniert hat. Gutes Narrativ. Voll unternehmerisch gedacht, lasst es machen an einem Tag, die wichtigsten Petitionen von euch allen gesammelt, mit Wissenschaftlerin begleitet, mit Promis begleitet, mit Fernsehen drauf, und wir tragen der Bundesregierung, wir tragen der Politik vor, was sich die Leute wünschen, und stimmen alle zusammen ab, und ihr habt das dann noch mit 50.000 Stimmen auch noch untermauert, und dann habt ihr einen Plan, und dann könnt ihr auch nicht sagen, wussten wir nicht, sondern so ist es.
Theoretisch krass, aber praktisch natürlich da sowas so richtig zu kuratieren, die richtigen, ja, Leute da auf die Bühne zu kriegen und ein echtes Konzept zu haben, das war wahrscheinlich in der Zeit gar nicht möglich, ne? Das zu Ende zu denken.
Ja, wir waren schon, also speakermäßig, speakerinmäßig war es geil. Und musikmäßig, wir wollten ja auch Musik haben und Meditation und ein bisschen, ich meine, Gefühle und so, das ist ja alles die Kopplung von den Dingern. Das sagen ja immer alle, also in der Politik sind Gefühle ja nicht erlaubt irgendwie so richtig, aber natürlich fühlen alle Menschen irgendwie irgendwas. Die merken auch immer, wenn irgendwas nicht stimmt, deswegen gibt es ja auch andauernd Ärger. Das wollten wir schon irgendwie connecten, und das Programm war crazy. Also wir hatten eine runde Bühne und so Satellitenbühnen, auf denen unterschiedliche Standpunkte, und es gab draußen ein Riesenprogramm, und es gab... es war schon geil. Es war ja ein Riesenteam. Es waren ja irgendwie 100, 200 Leute, die ganze Zeit mit angepackt haben.
Freiwillige. Also es war, das war das Krasse. Wir haben es zwar initiiert, aber das war dann wirklich eine Bewegung. Und schon, das hat man im Crowdfunding gemerkt. Wir hatten so einfach die Fläche zur Verfügung gestellt und die war die ganze Zeit voll. Die ganze Zeit waren Leute, die da kam man rein, man kannte die gar nicht. Und alle haben dann irgendwie daran mitgearbeitet. Und wir hatten ja auch das ganze Team. Also so eine, das ist ja eine Riesenveranstaltung. Und das mit lauter Freiwilligen. Und das ist absoluter Wahnsinn. Das hat
auch so hierarchiefrei organisiert, ne? Auch selbst organisiert, ne?
Ja, ja. Total.
Aber warum gab es auf die Fresse? Sagt nochmal...
Die Kombination, also das, was wir nicht gesehen haben, wir haben das gesehen, das, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Ich habe das ja auch im Matze-Podcast irgendwie mal so ausgebreitet, wie das irgendwie, wie ich mir das vorstelle. Dann holen alle ihr Handy raus und stimmen ab, und dann retten wir die Welt an einem Tag so ungefähr. Ja? Das ist natürlich rettest du die Welt nicht an einem Tag. Ne? Also das haben viele schon irgendwie mal probieren wollen, aber das dauert ja meistens ein bisschen länger. Aber du kannst wenigstens einen krassen Impuls setzen, damit die Leute, es ging ja darum, die so zu unlocken. Dass die Leute merken, die sollen, sodass die Leute merken, dass sie, wenn du Veränderung einmal gespürt hast, das war uns bei dieser E-Petition halt aufgefallen, die Leute waren so, krass, wir haben das gemacht. Wir haben zwar nur online kurz, so Wohlfühlaktivismus-mäßig, so einmal geklickt, aber wir alle zusammen, wenn wir alle das wollen, dann kann das umgesetzt werden. Wir haben wieder eine Stimme, und die Leute fühlen sich ja so krass machtlos. Und das war so ein bisschen das Ziel, zu sagen so, ihr habt Macht, wenn ihr sie nutzt, aber ihr müsst natürlich euer Rädchen drehen. Ihr müsst mitspielen, sonst geht es nicht. Demokratie ohne Demokratinnen ist tot. Wenn ihr nicht mitmacht, spielt kaputt. Und das, was wir aber alles nicht bedacht haben, war der Ort. Also für uns war sozusagen Olympiastadion halt ein Veranstaltungsort. Das war ein Ding, Nazi-Bau. Dann kamen Unternehmer, also Kapitalisten, die sich politisch engagieren, ohne um Erlaubnis gefragt zu haben. Und der Vorwurf, dass wir das vielleicht tun, um bekannt zu werden als Marke. Oder um Profite damit zu schöpfen. Das stand da zwar alles im Text, dass wir das nicht wollen und so. Und Einhorn war auch überall abgeklebt und so. Aber wir brauchten eine GmbH, um das da reinzulegen. Und es ist ja irgendwie auch, also ganz ehrlich, wenn du die Marke bekannt machen willst, miete nicht das Olympiastadion und mache ein Demokratiefestival. So, bad advice, ja, bad advice, $1, don't do that. Nicht politisch engagieren. Wenn man als Unternehmen seine Marke erfolgreich positionieren will, dann macht dein Etikett grün. Mach weniger Zucker, mehr Inhalt, senk die Preise ein bisschen, ja, sammel ein bisschen Plastik auf, kannst ruhig viel mehr Plastik produzieren, als du aufsammelst, scheißegal, mach einfach ordentliches Greenwashing und nicht so eine risikoreiche Scheiße, so, niemand will das, ja, das ist
und
nicht cool.
Und hab ein krasses Lobbyteam, was aber hinter den Kulissen
hinter den Kulissen und
nicht,
und Anwälte,
nicht auf die Bühne gehen.
Wenn sich jemand meldet, immer Anwälte und bam, ja, und dann nicht offen kommunizieren darüber, keine Schwächen zu geben. Das auf gar keinen Fall, ja, keine Vulnerability. Nicht sagen, oh shit, das war kacke, hätten wir von Anfang an gemacht. Nämlich das ist sozusagen die Wunde, die dann geschlagen werden kann.
Ich glaube, vielen war nicht klar, was auch Crowdfunding ist. Weil Crowdfunding, wir hatten ja kein Programm. Und das war bewusst so gewählt, weil wir gesagt haben, das Programm gestalten wir dann zusammen, wenn wir die Miete zusammen haben für das Stadion. Und weil viele das nicht verstanden haben, war das natürlich so, fuck, da kommt jemand an, sagt nicht, was er genau macht, kriegt aber das ganze Stadion voll und hat da einen krassen Hebel. Und wir so, ja, wir kommen ja. Also wir haben ja so viele inhaltliche Fragen dann bekommen, wo wir gesagt haben, darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Wir bringen krasse Leute zusammen aus vielen Bereichen, wir haben auch einige genannt, aber wir haben kein Programm, weil wir, darüber müssen wir gerade nicht reden, weil wir haben noch nicht mal die Miete zusammen. Und 1,8 Millionen Crowdfunding, das ist das größte Crowdfunding, was man in Deutschland jemals hatte, das war eine Hausnummer, das überhaupt zu schaffen.
Ja, das deswegen, hatten wir da noch nicht.
Genau, aber deswegen haben wir auch nicht über Inhalte gesprochen, aber das wurde erwartet. Ihr könnt sowas nicht machen, ohne die Inhalte transparent rüberzugeben. Ja, und das war schwierig. Aber das ist einfach, glaube ich, auch, weil Crowdfunding nicht so bekannt ist, wie man sich das gerne wünscht.
Das ist nicht die Liste geht ja noch weiter. Ne? Also es war Olympiastadion, Kapitalisten und dann, das haben wir überhaupt nicht gecheckt, ich dachte, alle lieben die Fridays. Ich finde die auch, das ist wirklich die geilste Jugendorganisation, das ist mega, was die machen. Die haben natürlich auch Probleme und da gibt es auch irgendwie Sachen, die nicht, aber das ist einfach, das ist crazy, was die machen. Und wir fanden das voll super und wir waren immer auf den Demos und waren immer so, der Vibe von denen, das ist einfach geil. Die haben einfach, das ist moralische Hoheit, die machen das voll gut. Und die super viele große Medien finden die aber scheiße. Das haben wir überhaupt nicht gecheckt. Und die Kombination dann war dann auch so, die Titelzeilen und dann irgendwie genau dieses Crowdfunding-Video mit Charlotte Roche, Luisa Neubauer, uns zweien, also auch fünf weiße Menschen, die auch darüber gesprochen haben, dass sie auch was gegen Rassismus tun wollen. Natürlich auch dumm. Aber dass wir sozusagen gesagt haben, die Weltrettung an einem Tag für 29,95 im Olympiastadion. Weißt du, so für einen Werber, ja? Trautmann sagt direkt so, ja, geil.
Sofort 4.000 Euro überwiesen.
Ja, genau.
Logo,
ja.
Gekauft, ihr sofort.
Genau, das ist geil. Nämlich die Szene konnten wir voll abholen. Die waren alle so, wup, wup. Mega nice. Ja. Wo kann ich einsteigen? Wo kann ich bezahlen? Aber die Aktivistinnen-Szene, die seit Jahrzehnten daran arbeitet, ohne Geld zu kriegen, ohne Reichweite zu kriegen, ohne diesen Marketing-Ballon da. Die arbeiten die ganze Zeit an diesen mega nervigen, werden beleidigt, werden angefeindet, kriegen gesagt, dass das alles Bullshit ist, dass das alles hoffnungslos ist, dass das nicht geht. Machen das neben ihrem Job, machen das als alleinerziehende Mutter, als alleinerziehender Vater. Das ist ein richtig mega unprivilegierter, eine scheiß Abfuck-Situation. Und wir zwei bärtigen, privilegierten weißen Pimmelhipster stellen uns da hin und sagen so, wir mieten das Stadion und ändern alles an einem Tag für 29,95. Bäm, Rassismus ist doof. Hier, wir sind weiß. Das ist ja, also, wenn ich es heute höre, denke ich so, gut, ja, okay.
Habt ihr noch eine andere Idee?
Die Zielgruppe müsste man vielleicht nochmal überlegen, wen man denn da haben möchte. Ja, also, schwierig. Und natürlich wurde dann halt geschrieben, das wird so ein weißer Bubble, da stand ja auch so ein Satz im Crowdfunding, war so, von lauter Menschen, die irgendwie gleichgesinnt sind oder so, ne? Das war voll nett gemeint von uns. Wir dachten so, das sind alles Leute, die was verändern wollen. Ja. Gelesen wurde aber, dass das sozusagen eine Bubble ist, die dann so ein bisschen Politik für Reiche macht. So schön neoliberale Kacke da irgendwie an den Start bringen. Wir wollen weniger Steuern für Startups. Kamen auch Vorschläge rein, ne? Ob man nicht irgendwie Kapitalgesellschaft, das könnte man auch damals Petitionen. Wir waren so, nein, wir wollen schon Klimaschutz und so. Aber haben wir da nicht gewusst.
Ja.
Schiefer Bahn, ne?
Aber also, riesen Lernkurve, ne?
Also, mega. Ja. Sehr schmerzhaft.
Wow.
Ich war mir auch, also, das war auch wirklich scheiße.
Was hat Böhmermann gesagt? Erzähl mal, was war bei dem?
Ein bisschen rein.
Also, Böhmermann hat erstmal die ganzen Social Entrepreneurship-Szene zerrissen. Das waren die ersten Posts. Und das ist eine typische Sache in Deutschland auch so: Moral und Gewinn muss man total trennen. Und aber das ging alles in diese Richtung. Ja. Und wie gesagt, das kann man alles total nachvollziehen. Ist ja, egal, was aktuell gerade passiert, überall auf der Welt, aber auch in Deutschland, ist es gerade total spannend, das alles zu beobachten. Wir haben so eine verrückte Dynamik. Und in diese Zeit rein, so ein Ding reinzusetzen, ist einfach, wär jetzt im Nachgang total klar gewesen für uns, wie das läuft. Aber damals, ist ja gar nicht so lange her, damals wurden wir eiskalt erwischt, aber es war auch die beste Lernkurve. Also ich glaube, wir haben lange nicht so viel Scheiße gefressen, wie dieses und letztes Jahr. Aber das hat uns echt krass weiter und viel demütiger gemacht und jetzt den Blick noch weiter zu öffnen. Wir dachten ja schon, man denkt ja schon immer, man hatte den Blick weit, man ist ja irgendwie...
Beim Entrepreneurs-Pledge haben wir auch gedacht, wir sind fertig.
Genau. Und dann jedes Mal merkt man eigentlich, oh fuck, wenn man irgendwo tiefer reingeht, oh, ich weiß doch, dass ich nichts weiß und ich muss noch viel, viel lernen. Und diese Demut immer wieder an den Start zu bringen, das hat uns jetzt richtig nach unserem Höhenflug mit Einhorn, weil es auch ziemlich gut lief alles und so weiter. Das war, glaube ich, ein notwendiger Kick, aber der war auch extrem schmerzhaft.
Wahnsinn. Und Corona hat es dann ja gekillt und wir wollen jetzt gar nicht, also weil wir wollen jetzt kein Krisenmanagement-Podcast machen.
Ja, dazwischen
machen,
war ja noch was anderes. Ja. Es hat ja dann geklappt. Das ja, war klar. Ja krass. Ja. Wir haben ja den Arsch versohlt gekriegt, den ganzen
trotzdem
Tag.
Trotzdem hat es geklappt, ja.
Und, weiß ich nicht, PR-Trainings gemacht und Seminare zu, wie sieht weiße Rassismuskritik aus, belegt und irgendwie die Tickets wurden ja auch alle gespendet und mit Olympiastadion und Rassismusbeauftragte und alles. Und haben ja weiter daran gearbeitet, ja. Also während wir verprügelt worden sind, haben wir ja ein mega Programm auf die Beine, also das Team, nicht wir beide, sondern alle zusammen dort, die Freiwilligen. Das ist ja auch, war ja auch so crazy, die sind alle nicht gegangen. Dann kam wieder eine Zeitung, dann wieder eine Zeitung, wieder ein Interview, wieder probiert irgendwie zu erklären, was daran auch gut sein könnte. Wieder, bam, wieder. Irgendwann
und
dann
der
auch
Kontostand auf dem
Crowdfunding? Nein, der war am Tag 1 und 2 geil und dann nix.
Ah, okay.
Gedumpt, immer. Und dann hatten wir so eine Liste und da stand immer drauf, wie viel wir haben und wie viel wir theoretisch haben müssten, um sozusagen die lineare Kurve. Und wir haben uns immer weiter entfernt. Es war irgendwann so... Und dann war halt irgendwie 20.12. und dann gab's ein, haben wir halt überlegt, müssen wir jetzt irgendwie sozusagen mit Großtickets es voll machen oder nicht? Und dann waren wir halt so, es wär nicht Olympia, wenn wir es so machen würden, aber damit ist es wahrscheinlich vorbei. Aber wir müssen es jetzt loslassen. Loslassen, großes Stichwort übrigens.
Also da hatten wir gerade knapp, wir brauchten 1,8 Millionen und wir hatten 1 Million.
Und zwar mein Geburtstag.
Und 2 Tage vorher hatten wir, glaube ich, immer noch 1 Million oder ein bisschen drüber. Und dann in den
da
letzten...
Da haben wir gerade den Verschenkungsvertrag unterschrieben.
Da haben wir den Vertrag unterschrieben und dann in 2 Tagen haben wir 800.000 Euro eingesammelt. Weil die Leute wirklich, und das war ja am 24. und sagen an Weihnachtsabend, sagen, war die Deadline um 12 Uhr gesetzt. Wir dachten so, was für eine bescheuerte Idee das im Nachhinein war. Aber es war, die Leute saßen in der Kirche und die Seite ist dauernd zusammengebrochen, die Startnext-Seite, die Crowdfunding-Seite. Weil alle Leute nochmal, die haben noch ein Ticket gebucht und noch eins. Die wollten einfach, dass es stattfindet. Viele haben das als Weihnachtsgeschenke gehabt und so. Und auf einmal ging das Ding los. Und als die Seite wieder irgendwie live ging, waren 2 Millionen drauf irgendwie so. Und das
aber
war,
so Beispiel schmerzhafte Erfahrungen und Angst. Wir waren ja so mega großkotzig da gestartet und standen ja dann am 20. davor, das irgendwie zu tricksen so ein bisschen, so fühlte sich das zumindest für uns an, und dann zu sagen, wir verkaufen die Tickets später und holen jetzt irgendwie vielleicht jemanden rein, der irgendwie viele Tickets kauft, und dann kann man ja auch im Januar nochmal, und vielleicht war der Zeitpunkt nicht gut gewählt und 24.12. und vielleicht war das alles ein bisschen dumm und vielleicht haben wir dann mehr Programm und so, und haben uns so, merkst du, ne, so eine gewisse Entkopplung, ne, wir waren so, wir wollten das nicht loslassen, wir haben daran geglaubt, wir waren sicher, dass es irgendwie richtig
die
war.
Die eigene Realität aufbauen, ja.
Genau, und dann, also irgendwann war so, stell dir vor, wie wird unser Januar aussehen, ja? Wir müssen dann im Januar wieder anfangen, irgendwie Tickets verkaufen. Wir wissen eigentlich, dass die Medien nicht begeistert von der Idee sind. Wir wissen, dass wir super viel Gegenwind haben die ganze Zeit. Und dann sind wir aber verantwortet, dann muss es stattfinden. Wir sind dann sozusagen Sklaven davon. Und die Leute wollten es gar nicht. Und dann haben wir irgendwie auch, glaube ich, so ein bisschen diese Ansage gemacht, dass das nicht passieren wird, dass wir das nicht machen und dass, wenn die Leute es nicht nach Hause holen, dass es dann nicht passieren wird. Und es war auch genau so was gemeint. Das war für uns natürlich voll Horror, weil wir haben gedacht, dann es klappt nicht. Aber es war dann auch die geilste Überraschung natürlich für uns selber am 24., als es dann doch irgendwie funktioniert hat und die Leute irgendwie, die Dynamik war crazy, nach Hause gegangen, wenn nichts passiert, irgendwie 21, 22, dümpel, 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 23, irgendwie so ein bisschen, dann waren wir so, krass, sind die Leute jetzt zu Hause und erzählen gerade ihren Eltern und Verwandten irgendwie davon und sagen so, hier, wir müssen das jetzt machen. Und dann haben die Leute, die halt dran geglaubt haben, diesen Glauben irgendwie gespreadet und haben so ein Weihnachtswunder irgendwie da zusammengebastelt. Crazy. Und dann war das, und dann war es aber auch wieder richtig Crowdfunding. Es war halt nicht irgendwie.
Ja, nicht hübsch.
Wir haben es so gefaked, und ja. Dann im Februar hart arbeiten und schön Gesicht halten und sagen, hey, alles legal, hier Tickets könnt ihr jetzt kaufen und so. Wir haben für euch mal ein bisschen mehr ins Programm geguckt und so, sondern nee. Nackig. Wow.
Ja. Und dann die Kritik nahmen die dann ab, haben dann die Medien gesagt, wir halten zurück oder haben wir nochmal richtig Gas gegeben?
Ja, das haben wir auch gedacht.
Ja.
Das ist natürlich totaler Bullshit. Wir hatten ja dann das Olympiastadion mit 70.000 Leuten gemietet und hatten ja immer noch keinen Plan so ungefähr oder die hatten immer noch nicht alle Fragen beantwortet, die beantwortet werden sollten. Dann wurde es natürlich noch viel schlimmer, weil wir ja plötzlich eine unglaubliche Machtposition in deren Augen hatten. Wir waren ja, das haben wir auch die ganze Zeit nicht gecheckt. Wir haben uns ja die ganze Zeit gesehen, wie so die zwei Kondomjungs vom Hinterhof, die ja ihre Firma verschenkt haben, die doch alle lieb haben müssen. Und in Wirklichkeit haben wir plötzlich irgendwo in einem politischen Game mitgespielt, wo wir Einfluss hatten. Und das haben wir gar nicht so gesehen. Wir waren auch die ganze Zeit so beleidigt, als ob von oben auf uns herabgetreten wurde. Aber es wurde die ganze Zeit halt, und gegen oben darfst du treten. Also musst du. Und wenn jemand das Olympiastadion mietet, dann musst du gegen den auch treten, wenn du denkst, dass der da gerade Scheiße baut. Würde ich auch machen.
Und dann kam Corona.
Ja.
Ja.
Wann war euch klar, dass ihr den Stecker ziehen müsst?
Also das erste Mal, wir hatten noch so einen richtig geilen Workshop gehabt mit Otto Schama, ich weiß nicht, ob du den kennst, vom MIT, Maya Göpel, Claudine Niert und das Olympiateam und haben uns auf so einen Bauernhof zurückgezogen. Und da auf einmal meinte so Otto Schama, der kam da aus den USA, der meinte so, sag mal, habt ihr auch einen Plan B wegen Corona? Und wir ja. So, was? Corona? Ja, haben wir jetzt schon gehört und so, aber so, nee, so whatever. Und, oh Gott, aber, ja. Und danach ging es halt total ab. Und danach jeden Tag irgendwie klar, das geht in diese Richtung. Und ja, und dann war es aber, also es war klar sozusagen, dass es da hingeht, weil eine Veranstaltung nach der anderen wurde halt abgesagt. Mhm. Und wir waren eine der wenigen, die durch unseren Konzertveranstalter, Eventveranstalter, das war da glaube ich der Einzige, der tatsächlich eine Versicherung gegen Pandemie hatte. Deswegen haben wir alle anderen deswegen von selbst abgesagt, um keine weiteren Kosten auflaufen zu lassen. Und bei uns war es eher so, wir sagen, wir mussten so lange warten, bis es offiziell abgesagt wird, damit diese Pandemieversicherung griff. Deswegen haben auch alle gesagt, könnt ihr das jetzt mal und warum sagt ihr das nicht ab? Und das wurde abgesagt und OMR wurde abgesagt und das. Und wir so, ja.
Also, wir können nicht wegen der Versicherung.
Das muss offiziell abgesagt werden.
Ja. Und das heißt aber, ihr seid dann... Zwar mit emotionalen Beulen, aber keinen finanziellen Schaden rausgegangen. Aber habt ihr auch Geld versenkt?
Das hat uns schon was gekostet. Also ja. Wir haben schon reingelegt. Ja. Das ist natürlich super, natürlich Personalkosten, Räumlichkeiten. Ja, okay. Wir haben auch Geld ausgelegt und so.
Wir haben auch dafür gearbeitet. Ne?
Ja, klar.
Ich habe das ja, also
das war ja. Bono. Aber ja. Das war egal. Aber zumindest dann nicht noch die weiteren Kosten, die wir schon investiert hatten. Da waren wir schon froh, dass es diese Versicherung gab, ja.
Und die Freiwilligenleistung und so, ne? Also das wird ja auch alles nicht gecovert von der Versicherung. Und die Phase war total bescheuert, weil natürlich immer so unklar war, kann es jetzt doch noch stattfinden und wie viel, also wir müssen ja sozusagen weiterarbeiten am Programm, aber wir können auch nicht so richtig, du kriegst ja auch, du kannst ja den Speaker nicht sagen, hier, wir machen da dieses Event, das war ja vorher voll geil, vor 70.000 Leuten sprechen und plötzlich war das ja, dann war nicht mehr so attraktiv. Und auch nicht mehr so interessant und auch bloß nicht irgendwo hinfahren oder so. Und du wusstest gar nicht, wie du das jetzt irgendwie, wartet man jetzt mal kurz, bis die Situation sich, aber dann, das war ja auch voll knapp, ne, für so ein Riesen-Event so wenig Zeit zu haben, das ist voll crazy. Das, also, als wir da das erste Mal saßen auch, haben die auch gesagt, okay, 12.06. sportlich, Leute. Also das kriegen wir Arsch über Latte, aber da müsst ihr jetzt anfangen. Und dann haben die uns ja immer so Hausaufgaben gegeben. Wann, welcher, Lärmschutz, bla bla. Das sind ja tausend Sachen, die zu berücksichtigen sind. Catering und so. Krass. Dem mussten sie ja dann allen sagen, so ja, bis wie lange könnt ihr denn warten? Und das haben die Freiwilligen dann halt die ganze Zeit gemacht. Aber natürlich war dann wegen Corona auch, also als der Lockdown kam, war glaube ich dann, haben wir glaube ich gesagt, okay, jetzt... Wir müssen jetzt einfach Pause machen, weil es keinen Sinn macht, so weiter zu organisieren. Ja. Das ist ja wie mit so einem Geist zu sprechen die ganze Zeit.
Habt ihr irgendwelche Ideen, das Inhaltliche, was ihr damit verbunden habt, auf einem anderen Kanal noch zu übertragen? Oder sagt ihr, Timeslot verpasst, kriegen wir nicht mehr hin vor der Wahl?
Nee, das geht nicht. Also die Energie ist da, die muss raus. Also das ist, glaube ich, in verschiedensten Sachen. Zum Beispiel, ich habe auch ein Buch geschrieben in der Zeit, das am 12.10. rauskommt, Unfuck the Economy, mit einer Co-Autorin.
Wow, Unfuck the Economy, das ist jetzt schon mal der Buchtipp
der Folge. Um ein paar Gedanken zumindest zu sammeln und jetzt denken wir auch an weiteren Konzepten. Okay, also es braucht es ja nach wie vor. Wir haben das ja gemacht, weil wir die Probleme irgendwie auf der Welt gesehen haben. Ja. Und Und deswegen, und die Probleme sind noch durch Corona noch klarer geworden oftmals. Und deswegen, wir müssen ja was tun. Deswegen sind wir beide gerade sehr ungeduldig und schauen gerade, okay, wie können wir unsere Energie, wir haben das Privileg, jetzt nicht die ganze Zeit operativ bei Einhorn arbeiten zu müssen. Wir können sehr viel unserer Zeit für die Hashtag Weltrettung machen. Und überlegen jetzt, was ist der, wo investierst du das? Natürlich ein großes Event mit 70.000 Leuten zu Corona-Zeiten war damals eine coole Strategie, ist jetzt nicht mehr ganz so. Deswegen haben wir auch nicht gesagt, wir machen das jetzt nächstes Jahr wieder, sondern es ist gedroppt. Und jetzt überlegen wir uns die ganze Zeit, wie wir auch vor allem mit dieser Crowd, wir haben so viele coole WissenschaftlerInnen kennengelernt, so viele coole NGOs, Mehr Demokratie e.V. zum Beispiel und Co. Und das ist total super. Und natürlich ging bei Olympia gehen auch viele Sachen noch weiter. Also wir haben ja Petitionsprozesse, die nach wie vor weitergehen. Wir haben immer noch eine Community, die dahinter steht, aber wie wir diese Energie, wohin wir sie irgendwie funneln, machen wir und viele andere sich gerade Gedanken. Aber es muss irgendwie, wir müssen ja was ändern. Also die Probleme sind nicht weg, die sind noch krasser da als vorher. Und wir haben eine Bundesregierung, die so viele Milliarden in die Hand genommen hat, wie wir uns nicht vorstellen könnten, und versucht damit jetzt eine Welt aufzubauen oder eine Wirtschaft. Und wir müssen höllisch aufpassen, dass wir nicht irgendwie eine alte Wirtschaft aufbauen, sondern jetzt eine neue. Weil diesen Zeitpunkt, dieses Momentum werden wir nicht so schnell wieder haben, so viel Geld in die Hand zu nehmen. Und das kann jetzt auch richtig schief gehen. Und deswegen müssen wir jetzt voll dagegen halten und natürlich auch vor der Bundestagswahl nächstes Jahr. Wir müssen richtig Pressure halten. Wir wissen noch nicht genau wie, aber we are ready.
Ja, und aus Olympia sind ja auch schon ein paar Sachen, also wir haben ja, um diese Petition überhaupt bei Olympia also zu sammeln, die müssten ja irgendwie vorbereitet werden, die sollten ja auch von der Crowd, das war ja ein Prozess, ne, bis zum 12.06. sollten ja die Petitionen eingereicht werden, abgestimmt werden, dann alle als E-Petition eingereicht werden, dann sollten so Teams gebildet werden, damit die eben auch da politische Arbeit machen können und sowas. Und das war ja alles da. Also wir haben ja so eine Konsul-Plattform, das wurde in Barcelona auch benutzt, das ist so ein Bürgerschaftsdemokratie-Tool, super geil. Das haben wir da alles aufgesetzt. Oder das Team hat das alles aufgesetzt und das ist alles funktionsfähig. Da sind, ich glaube, über 300 Petitionen auch eingesetzt worden. Dann war auch das Voting jetzt gerade. Da haben 30.000 Leute über 200.000 Stimmen abgegeben für Petitionen. Das ist so im Hintergrund passiert. Ja? Darüber wurde dann auch nicht mehr so viel geschrieben, aber das ist eigentlich ein mega Ding. Also wann hat man irgendwie ein Tool, wo es irgendwie wo es Vorschläge, die demokratisch eingereicht werden, die dann eben abgestimmt werden auf einer Plattform. Das ist ja crazy. Also das wäre das, was der Petitionsausschuss eigentlich brauchen würde, wenn er hören wollen würde, was die Bürgerinnen sozusagen zu sagen haben. Das Geld wurde ja zurücküberwiesen. Also wir haben ja gesagt, ihr kriegt nicht 27 Euro zurück, nicht 23, sondern ihr kriegt genau das zurück, was ihr auch bezahlt habt, inklusive Payment-Gebühren. Heiland der Welt, das hat uns... weil wir halt uns natürlich auch nicht nochmal abfacken lassen wollten, jetzt wegen einem Euro. Aber es sind natürlich bei 30.000 Tickets, hast du...
It's money, ja.
Ja, und... dann haben wir angeboten, das Organisationen zur Verfügung zu stellen und haben so eine Art, du kannst es zurückhaben, aber du kannst es auch spenden. Und die Crowd von Olympia hat 500.000 Euro an soziale Projekte gespendet, die sie selber ausgesucht haben. Das war auch geiler Prozess wieder. Da haben sich Projekte vorgestellt, die wurden dann auf Insta begleitet, die haben dann alle erzählt, was sie machen. Dann wurden drei ausgewählt. Die waren dann sozusagen in diesem Payback-Prozess, wo du sowieso deine Kontodaten und sowas, dann konntest du eine von den dreien aussuchen. Dann haben diese drei sich alle verdrahtet, haben alle zusammen Werbung dafür gemacht, haben darüber gesprochen, haben ihre Storys erzählt, sind natürlich auch total bekannt geworden, dadurch nochmal mehr. Und drei super Organisationen haben 500.000 gekriegt. Ist ja auch total geil schon, ne?
Ja, toll. Wenn ihr jetzt mal so auf euer Leben vor euch blickt, ihr seid beide ja echt noch richtig jung, habt ja noch ganz viele Jahre vor euch. Könnt ihr euch vorstellen, irgendwann mal in die Politik zu gehen, also politische Verantwortung zu übernehmen, oder passt das mit eurem Mindset nicht zusammen? Glaubt ihr, dass ihr da in Boxen gepresst werdet und eure Energie und Kreativität nicht ausleben könnt?
Also ich glaube, im aktuellen Umfeld kann ich es mir überhaupt nicht vorstellen, weil das haben wir auch gemerkt, sozusagen wie frei wir bei Einhorn arbeiten können, was für eine Arbeitsatmosphäre wir haben, wie wir miteinander kommunizieren. Und wir haben eine Umgebung geschaffen, in der Innovation möglich ist und neue Ideen und neue Lösungen irgendwie überhaupt erarbeiten. Und das ist im politischen Umfeld oder im aktivistischen Umfeld, haben wir genau das Gegenteil vorgefunden. Es war mega toxisch, jeder hat jeden, das kennen wir aus den ganzen Parteien, dass die Politiker aus der eigenen Partei sich gegenseitig absägen, jeder sägt am Stuhl. Da gibt es nichts mit gewaltfreier Kommunikation, da wird immer nur fertig gemacht. Und da wundert es mich gar nicht mehr, dass daraus keine Innovationen herauskommen und keine Lösungen erarbeitet werden können, weil alles sehr, 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 sehr toxisch ist. Und wird sich das Umfeld irgendwie ändern? Also gäbe es vielleicht eine richtig coole Partei, die wirklich gewaltfreie Kommunikation macht, die New Work lebt, die ganz viele Sachen umsetzt,
die vielleicht. Lobbyverbot hat.
Genau, aber aktuell gibt es keine Partei, in der ich mich frei genug fühlen würde, zu wirksam zu sein.
Volt, habt ihr euch Volt mal angeguckt?
Angeguckt, ja, ja.
Die Sache ist, ich glaube, du brauchst schon so eine Art Demokratiereform, um das wieder irgendwie hinzukriegen. Das System ist ja super, super geil, aber unser System ist ja auch irgendwie gehackt worden. Also, dass wir in so eine Richtung laufen, wenn du jetzt die Leute fragst, ja, in Umfragen, was sie sich eigentlich wünschen, ja. Also, willst du mehr arbeiten oder weniger arbeiten zum Beispiel? Oder möchtest du, dass andere darunter leiden, dass du unter deinem Lebensstil? Oder möchtest du in einer schmutzigen Stadt leben oder so, ja? Also stell mal die harten Fragen so. Dann kriegst du, glaube ich, echt viele Antworten. Ich glaube, die Leute haben auch keinen Bock da drauf. Aber dass wir in der Logik immer noch arbeiten, das ist ja schon ein totaler Sozialstaat, haha. Aber es ist ja trotzdem nicht gerecht. Also wir kriegen es ja nicht mal hin, Frauen genauso zu bezahlen wie Männer. Das ist doch total bescheuert. Wie kann das sein? Und ich finde, wenn das Diskussionspunkte sind, über die man sich echt jetzt Gedanken machen muss, dann ist es ja keine richtige Debatte. Dann werden ja irgendwie, das ist ja voll schwierig. Und diese Einzelschritte sind, glaube ich, sehr, sehr anstrengend aus unternehmerischer Perspektive. Das ist mega viel Arbeit und total anstrengend und hart. Und vielleicht sind wir auch zu faul dafür oder zu blöd oder, weiß nicht hart genug, keine Ahnung. Aber wenn ich mir vorstelle, dass das so limitiert ist durch so krasse Grenzen, dann kann man auch keine Außenperspektive einnehmen, um wirklich etwas maßgeblich zu verändern. Und davor hätte ich total Angst, dass du dann da sitzt und plötzlich, ja.
Ja, verstehe ich, kann ich nachvollziehen.
Und dass übrigens, dass so viele, dieses Drehtürenprinzip, dass so viele Leute nachher in der Wirtschaft einfach anfangen, ist, fände ich, total crazy, wenn du die ganze Zeit mit Leuten zusammenarbeitest, wo du vielleicht weißt, okay, in 3 Jahren sitzt er eh bei VW und deswegen hat er die ganze Zeit so abgestimmt, es ging nie um die Sache oder sowas. Das wäre einfach, darauf hätte ich keinen Bock. Also du musst ja schon irgendwie, es muss schon irgendwie echt sein.
Letzte inhaltliche Frage, die ich habe, bevor wir vielleicht noch so 2 Abschlussfragen stellen oder bevor ihr auch Fragen stellt, weil ihr gesagt habt, ihr wolltet uns
ja, ihr habt es sehr schlau angestellt. Wir sind fast fertig und wir kamen nicht mal zum Fragen.
Nein, wir reden so lange, der Podcast ist fertig, wenn ihr fertig seid.
Wir müssen die Luft hier drin irgendwie wechseln, es ist so stickig.
Können wir gleich nochmal aufmachen.
Aber hier im Bus ist total entspannt.
Bedingungsloses Grundeinkommen, was sagt ihr dazu?
Geil, machen.
Ja, auf jeden Fall.
Sag dir mal ein paar Argumente. Ich bin auch bekehrt worden. Ich bin von Rutger Breckmann bekehrt worden. Ja. Utopien für Realisten. Ich habe es zum ersten Mal richtig kapiert, warum es
der wäre übrigens auch gekommen zur Olympia. Aber da ist ganz
einer der Speaker. Neue Buch, im Grunde gut. Buchtipp Nummer 1.
Auch schon gelesen.
So ein geiler Shit.
Hat es leider abgesagt wegen Zeit. Wir wollten ihn gerne mal zum Podcast haben. Ja.
Ja. Mal gucken, vielleicht empfehlen wir ihm ja. Nochmal zu kommen.
Das wäre cool.
Es gibt ja unterschiedliche Gründe. Du kannst irgendwie so einen Businessgrund machen, kannst sagen, ja, Digitalisierung kommt, irgendwie alles wird automatisiert. Was sollen die Leute denn machen? Das ist ja total bescheuert. Voll viele Jobs werden ja gerade nicht wegrationalisiert, weil das irgendwie unmenschlich wäre. Aber die Leute machen ja trotzdem Jobs, die man eigentlich automatisieren könnte. Das wissen die ja auch wieder eigentlich. Ne? Also warum gibt man den Leuten nicht ein Fortbildungsgehalt? Sagt allen so, ey, wir sind alle auf Augenhöhe. Wir brauchen diese ganze Hartz-IV-Scheiße nicht. Alle kriegen bedingungsloses Grundeinkommen. Können wir uns auch irgendwie leisten als Gesellschaft? Ihr gebt das Geld ja auch wieder aus. Und wir digitalisieren jetzt alles weg und dann gibt es auch ganz viele Jobs nicht mehr, die vielleicht auch vorher doof waren. Dann können wir uns neue Jobs ausdenken. Es war ja auch noch nie so vor der großen Industrialisierung, als die irgendwie Teppichmaschine erfunden worden ist oder Textilmaschine, haben ja auch alle gedacht, bald haben wir alle gar nichts mehr zu tun. Oder Landwirtschaftsrevolution. Vor 100 Jahren haben wir irgendwie noch 80% der Bevölkerung auf dem Feld gearbeitet, ne? So ungefähr.
Ja, ja.
Also plus minus. Und der andere Grund ist, was ist unser Menschenbild? Also das wäre sozusagen der rational-kapitalistische, so, darauf wachsen wir irgendwie hin. So, wir müssen eh irgendwie eine Möglichkeit bringen. Und der andere ist, wie kann es sein, dass wir in so einer gespaltenen Gesellschaft leben, in dem wir immer nur von den anderen denken, dass wenn sie versorgt werden finanziell, dass sie dann nicht mehr zur Gesellschaft beitragen wollen.
Ja.
Das ist ja die Angst vom Grundeinkommen. Ja. Ne? Du gibst ihnen das Geld, die machen ja alle nichts mehr. Dann fragst du dich selber das. Würdest du denn nichts mehr machen? Und dann ist die Antwort, nee, natürlich würde ich weiterarbeiten. Ich habe mit Götz Werner darüber gesprochen und er hat gesagt, wieso ist es so? wieso sagen die Leute immer, ich mach's und der andere, mein Nachbar, der ist faul. Der macht da, der guckt nur noch Fernsehen.
Das ist derselbe Grund, warum alle Leute meinen, sie fahren besser Auto als der Durchschnitt.
Klar. Und der Grund ist, haben von sich selber Menschenbild, von den anderen Tierbild. Ja. Götz Werners Antwort.
Ja, das ist krass. Und was mir bei Rutger Breckmann so, was mich wirklich umgehauen hat, wo ich auch das dreimal lesen musste, wie viel Daten es gibt, die eigentlich belegen durch Experimente. Ne? Und das Allerkrasseste war das Nixon. Nixon kurz davor war das einzuführen, ja. weil es Experimente in den USA gab, die eindeutig belegt haben, was das für positive Effekte auf Gesellschaft, Volkswirtschaft haben. Also ja.
Ja.
Krass, jetzt seid ihr dran. Come on, was können...
Ja, was sind, ich habe jetzt über 200 Folgen mit krassen Expertinnen aus dem Bereich irgendwie verbracht. Was sind die Dinger, die bei euch hängen geblieben sind? Und was
sollen wir jetzt als nächstes machen?
Geil.
Sozusagen aus den Erfahrungen. Also ihr habt ja jetzt so viele New Work. Was fehlt bei uns noch?
Also ich finde es schwer zu sagen, was bei euch fehlt, weil ich finde, ihr habt einfach einen so großen Teil, den ihr ausprobiert und Feldstudien und Sachen, die ihr euch traut. Ich glaube, was ich vorhin angesprochen habe, dieses Thema angstfreies Handeln, nicht Angst wegpacken. Also da, ich glaube, Angst ist real, Panikattacken sind real, das ist alles berechtigt. Aber daraus angstfrei zu handeln und nicht aus einer Verletztheit raus zu handeln, da scheint mir irgendwie was bei euch in der DNA zu sein, bei euch beiden. Also das sage ich jetzt einfach so, ich liebe euch beide als Unternehmer und jemand, der diesen Weg, ja wirklich ernsthaft, mit dem ich auch diesen Weg schon sehr lange teile. Und ich glaube, wenn noch deutlicher wird, und mir wurde jetzt gerade sehr viel deutlich in der über eine Stunde, die wir hier sind, was da drunter liegt, ist das ein ganz großer Teil. Weil auch die Menschen in der Politik, die so handeln, die werden zum großen Teil aus Angst handeln. Warum gehen die danach dann zu VW? Warum bashen die auf den anderen? Warum macht man ein Tier aus dem anderen und ein Mensch aus sich selbst? Da liegt Angst drunter. Und die haben wir in der DNA drin, gerade in Deutschland. Und das rauszunehmen, das halte ich für eine unglaublich große Aufgabe. Und ich glaube, da liegt irgendwo noch was drin. Und so Learnings aus den 200 Folgen, also Michael weiß es, ich habe so zwei Turning Points hier. Und das waren immer die Begegnungen mit dem Friedrich Bergmann, der das auch ursprünglich diesen Begriff initiiert hat. Und auch, wo deutlich wurde, New Work hat einfach einen anderen Purpose als keine Meetings nach 5, Office-Hunde und sonst was. New Work hat einen ganz tief sitzenden Grund und das ist ein Menschenbild, was viel breiter ist als das, was wir gerade haben. Und das habt ihr gerade auch deutlich gesagt, auch mit dem bedingungslosen Grundeinkommen und so weiter. New Work braucht gewisse Methoden, wie man Dinge anders organisiert, damit der Mensch mehr Mensch sein kann. Und nicht, weil alle faulenzen wollen, sondern wir mögen alle unheimlich gerne arbeiten, deswegen arbeiten so wahnsinnig viele Menschen. Und diese Methoden, die brauchst. Das heißt, alles, was ihr probiert habt, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat, das ist ein großer Schatz, an dem sich andere orientieren können. Mhm. Und das sind so zwei Sachen, die ich mitgenommen habe.
Ja. Ich würde gerne das gerne ergänzen, geht in dieselbe Richtung. Mir haben viele unserer Gäste imponiert, die das Thema Bildung ernst genommen haben, die aus eigener Erfahrung, wie sie gelernt haben, aus positiven, negativen Beispielen Ideen entwickelt haben dafür, wie sich Bildung ändern muss. Ich selber habe für mich jetzt aus den vielen Podcast-Folgen eine neue Geschäftsidee, über die ich jetzt das erste Mal gerade jetzt öffentlich rede, die genau das eben macht. All das, was wir brauchen, um in der Zukunft zurechtzukommen, wird uns nicht vermittelt. Das lernen wir nicht. Gewaltfreie Kommunikation, mit Ressourcen richtig umgehen, Schlaf, zuhören, lernen. Also es gibt so viele Skills, die wir brauchen, um in der Zukunft weiterzukommen, die wir nicht vermittelt kriegen. Erwachsene müssen ganz schnell unlearnen und neu lernen und man muss eigentlich jetzt bei jungen Leuten ansetzen und das ist viel, viel mehr als nur digitale Bildung. Das hat ganz viel mit Dinge zu tun, die eher im Bereich Philosophie angesiedelt sind. Und es ist kein Zufall, dass diese ganzen Milliardäre und hundertfach Millionäre ihre Kinder anders erziehen. Eben nicht mit 7 das iPad, sondern erstmal Montessori und dann vielleicht irgendwie sich mit Philosophie beschäftigen. Und wenn ich mir was wünschen dürfte, ist, dass ich euch da irgendwie als Brüder im Geiste hätte und ich könnte mir euch, wenn ihr mal eine Uni gründen würdet oder so, ich würde meine Kinder sind leider schon jetzt fast durch mit dem Studium, ich würde meine Enkelkinder sofort anmelden bei euch. Also ich glaube, ihr, das, was ihr gelernt habt, eure Reise, euren Weg in irgendwelche Immersive Learning Experiences kippen, ob das eine Unternehmerschule ist oder eine Lebensschule ist, I don't care. Aber ihr habt eine so ansteckende, begeisternde Art. Ich könnte euch jetzt noch 8 Stunden zuhören. Ich glaube, das Weitergeben, was ihr geschaffen habt und auch eure Misserfolge, wie ihr über die sprechen könnt, das ist einfach großartig. Und ich glaube, das junge Menschen. Ja, unfuck the economy.
Das Anfangprinzip ja. auf verschiedenste Lebensbereiche anwenden und zu schauen, wie das Anfuck-Prinzip dazu führt, dass ganz viele Bereiche, wo Menschen hingucken und so tun, als wenn ja, shishi, alles toll, zu sagen halt, wait a minute, wenn wir Anfuck draufpacken, welche Teile müssen wir rausnehmen? Wir nehmen dich ernst, aber welche Teile müssen wir rausnehmen?
Anfuck School.
Das war jetzt die neue.
Anfuck Politics, also ja.
Also erstmal
Anfuck Relationship, Anfuck Relationships, alles was dazu gehört.
Wir sind beide ganz rot und haben den Kopf so ein bisschen unten und sind.
Dankeschön für das Riesenkompliment.
Dankeschön. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Das war jetzt die Geschäftsidee, über die du zum ersten Mal öffentlich gesprochen hast.
Ja, das ist ja, man spricht
dass
ja
wir eine Uni gründen.
Nein, also ich mache ja
was. Ich finde das geil.
Ja, vielleicht machen wir es ja zusammen.
Agenda-Setting.
Ja, also
Michael spoilert die bei mir schon seit Wochen, aber ich habe sie jetzt auch
gerade. Dass wir eine Uni gründen.
Nein, also ich mache das ja bei mir. Ich fange erstmal an bei erwachsenen Menschen, die schon etwas länger im Berufsleben stehen und die sich alle jetzt die Frage stellen, da gibt es genug. Ich will nicht mehr so weitermachen. Was kann ich jetzt mir nochmal geben, um wirklich den Unterschied zu machen? Und das wird wahrscheinlich das erste Produkt wird so ein Jahr Experience sein aus Remote, aus echt Begegnungen in einem Team, Collaborative Ansätze. Das entwickle ich jetzt gerade mit 2 Leuten zusammen. Christoph hoffe ich auch noch mit an Bord zu kriegen. Und dann,
wenn du Bock hast, können wir dich dann nochmal challengen und wir machen dir sozusagen, wir machen noch so Rassismus und Privilege und Power Sharing und so mit rein.
Das ist total wichtig, das haben wir total gemerkt, dass eines der Kernprobleme auf unserer Welt ist diese Ungleichheit. Ja, wir haben 1% der Welt, die besitzen 50%, wir rasen auf sozialen Unfrieden zu und das ist total krass, wir müssen uns unsere krassen Privilegien bewusst machen. Das heißt, in so einem Training musst du unbedingt Tupoka Ogette dabei haben, die allen erklärt, warum wir alle im Happy Land sind und da raus wollen. Ja. Und das ist total wichtig, sonst machen wir unsere ganze elitäre Schnöselscheiße und denken so, ja und selbst, das ist auch total wichtig, alles fein.
Deswegen erzähle ich es ja auch jetzt hier zum ersten Mal. Ich komme zu euch.
Wir kommen und challengen und wir laden noch ein paar andere ein.
Ja. Das Geile nämlich, also das, was wir die ganze Zeit merken, es ist so, wenn du mich fragst, wieso macht ihr die ganze Scheiße? Wir könnten ja jetzt sehr erfolgreich einen Exit gemacht haben. Wir würden dann irgendwie vor unseren Schwiegereltern wahrscheinlich ziemlich gut dastehen, hätten ein geiles Auto, ein Ferienhaus, vielleicht eine fette Wohnung in Berlin. Wir würden die Kinder auf, weiß nicht, Privatschule und wir könnten so einfach irgendwas machen.
Auf der Yacht gucken.
Auf der Yacht gucken.
Nochmal 10%.
Wir kaufen noch da das hier. Arbeitet schneller, ihr Lahmärsche. Ach, als wir da. Naja. Aber die Sache ist ja, dass das Anhäufen von Privilegien ja auch ein Anhäufen von Ängsten und Schmerzen eigentlich ist. Also wir können jetzt bei der Kolonialisierung natürlich irgendwie anfangen und so und alle sollten darüber lesen, was dort geschehen ist. Aber tatsächlich ist es ja so, dass die reichsten Nationen der Welt ihren Reichtum aufgebaut haben, auch auf der Armut von anderen Nationen. Also wir können nicht so billig T-Shirts kaufen, wenn sie nicht in Bangladesch so billig hergestellt werden würden und es den Leuten da scheiße gehen würden. Nämlich dann würden sie, wenn die so leben würden wie in Deutschland, dann würden die T-Shirts so viel kosten, wie sie kosten, wenn sie in Deutschland produziert werden. Tun sie aber nicht. Das heißt, wir nutzen die Globalisierung dafür aus. Dieses Privileg, was wir haben, dass wir super gebildet sind, dass wir voll viel gelernt haben, an den Unis waren, dass wir wissen, wie diese Systeme funktionieren, dass wir die anderen ausnutzen können, diese Systeme aufzulösen und abzugeben, tut uns aber ja weh. Also im ersten Moment ist es ja so ein bisschen so, ja, wenn du jetzt alles verschenkst, was hast du denn dann noch? Du hast das ja auch, du denkst ja auch, dass du das verdient hast.
Ja, aber du hast das Wort vorhin gesagt, loslassen.
Genau, und das Loslassen.
Das Loslassen von.
Du lässt dann aber natürlich auch deine Ängste und deinen Schmerz los. Nämlich natürlich, was machen alle Leute, die super reich sind? Die bauen sich eine Mauer und eine Privatarmee, weil sie Angst haben, dass ihnen was weggenommen wird.
Bunker in Neuseeland ist das Beste. Im Silicon Valley.
Die bauen sich Trend.
3 Meter unter der Erde. Das ist gerade der Hit.
Das ist die Zukunft dann, wenn die Welt untergeht und alle sterben, was ja durchaus ein Szenario ist. Dann haben sich ein paar superreiche Leute haben dann in Neuseeland die Zukunft des Lebens aufgebaut in so einer unterirdischen Bunkerkolonie, um sich dann untereinander eine neue Erde zu züchten. Also da wäre ich gerne bei, muss ich sagen. So. Also richtig geil. So 100.000 Multimillionäre, die dann dort anfangen.
Ich muss das, glaube ich, als Ironie kennzeichnen, das hört man vielleicht
Hashtag
dann nicht raus.
Ironie. Ja. Nee, und deswegen, ich glaube, wir müssen noch mehr darauf hinarbeiten, was es wirklich bedeutet. Also, dass es nicht nur ist, dass man was abgibt oder dass man irgendwie Privilegien abgibt oder teilt oder so, sondern, also alleine bei Männern, ja, irgendwie die jetzt ja sich emanzipieren wollen, Männer sterben früher als Frauen. Denen geht es nämlich auch nicht gut damit, die ganze Zeit der Obermacker zu sein. Und wenn man das mal loslassen kann, irgendwie, dass man für alles verantwortlich ist und irgendwie mehr verdienen muss, weil man ja der Härteste ist und so, wenn man einfach mal heulen kann und sagt so, ich würde einfach nur gerne lieb gehabt werden, vielleicht geht es dann auch vielen Typen einfach viel besser.
Sehr geil.
Word.
Ja, den ganz anderen Scheiß sparen wir uns mit. Die Bücher habt ihr schon auf On The Go genannt.
Echt?
Bucketlist.
Das können wir jetzt nicht, können wir nicht nach oben einrauchen.
Aber wir haben die Fragen aber vorbereitet.
Na gut, dann komm.
Also erstens.
Nein, du hast ja, die Bücher hast du schon losgelassen, glaube ich.
Ja, wir sollten, also ich würde auf jeden Fall Tupoka, würde ich noch, und Alice Hasters muss da auf jeden Fall noch rein. Kybra, Sprache und Sein muss da noch rein.
Maya Göpel,
Einladung. Zu
die Donut-Ökonomie kann ich sehr empfehlen.
Ja, geil.
Kate Raworth heißt die, genau. Und Mariana Mazzucato.
Tatsächlich das Buch, was Waldi jetzt runtergerotzt hat, das ist so eine Art Inhaltsverzeichnis, wo die alle drin vorkommen, geil, wo er es alles zusammenfasst. Aber wenn man sich einen richtigen...
Das nehme ich dann und blase es auf und es wird dann auch mein Buch.
Also das Buch von Waldemar hat irgendwie 200 Buch, Seiten, aber du hättest 10.000 Seiten schreiben können. Und wenn du die 200 hast, dann hast du Hinweise auf 10.000 Seiten. Super. Und dann bist du richtig schlau.
Krass.
Aus diesem Baumbuch wird ein Wald in deinen Kopf.
Gut. Aber dann kommt jetzt doch noch die Frage nach der Bucketlist. Wenn ihr euch jetzt drei Sachen aufschreiben würdet, was wollt ihr noch erleben?
Drei.
Ja, einmal, was wollt ihr noch erleben? Was wollt ihr noch lernen? Und was wollt ihr weitergeben? Was wären die drei Sachen? Ich liebe Pausen.
Also ich glaube, wer bei den Fragen nicht mal nachdenken, eine Pause macht, das ist fake. Das hat er vorbereitet für Interviews.
Deswegen haben wir sie ja auch geschickt.
Aber wir lesen ja nicht so gerne.
Lied von John Lennon, Imagine, wahr wird.
Das möchtest du noch erleben? Geil.
Das würde ich gerne sehen. Mhm. Ja, ich fände wirklich geil, wenn wir so ein Culture Shift schaffen würden von dieser Entkopplung und diesem Absencing hin zu Presencing und wieder gekoppelt. Also merken... Natur ist gut für uns und wir sind selber Natur und Geld ist keine Natur und System haben wir uns selber ausgedacht. Können wir auch verändern, weil wir es uns ja selber ausgedacht haben. Lass doch ein anderes machen, was geiler ist für alle. Wenn das passieren würde, das fände ich schon richtig, richtig nice.
Ich hätte Bock auf ein Update, also die Otto Scharmer, die Theory U unter anderem. Und da sagt er, dass wir brauchen eigentlich nicht noch mehr Apps, sondern wir müssen ein Update des Betriebssystems machen. Und das Betriebssystem ist unser Bewusstsein. Und wenn wir das noch miterleben könnten, wie wir als Gesellschaft wirklich ein Bewusstseinsupdate haben, wo uns vieles klar wird, das wäre Hammer. Also wir arbeiten natürlich, wir sind noch selber gar nicht da, wir müssen super extrem viel lernen, aber allen ist irgendwie klar, irgendwas stimmt nicht auf dieser Welt, in allen Bereichen. Ja, und es fehlt aber tatsächlich dieses kollektive Erwachen und sagen, okay, warum machen wir diesen Scheiß und dieses Hamsterrad und alles? Wir haben ja ganz viele Anzeichen, Impulse überall, sei es in der Arbeitswelt, in der Politik, in der Gesellschaft. Überall raschelt es gerade und alle sind total am Drehen. Und ich glaube, das wäre geil, wenn man das noch miterlebt.
Ah, und geil fände ich es auch noch, wenn wir rechts überholt werden und einfach doch die technische Lösung kommt. Es gibt ja so viele so Techno-Believer, die einfach sagen so, ja, CO2, Maschine aus der Luft, bum bum, Tundra wieder ganz, egal, einfach Wachstum, 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 die Bienen ersetzen wir durch Drohnen, scheißegal, mach doch nichts, dann sind die halt tot, na und, wer braucht schon Bienen, die stechen, die Drohne sticht niemanden und sie schafft Arbeitsplätze. Nein, aber es könnte ja wirklich irgendwie, ich weiß nicht, gelesen, The Singularity is Near von Ray Kurzweil. Mhm. Vielleicht erleben wir noch die Singularität, soll ja 2040 eigentlich passieren. Dann kommt dieser Supercomputer, der schlau ist als alle Menschen zusammen, der macht dann so BIM und dann PAFF, all problems solved. Der rechnet es einfach kurz aus. Hier, es ist 42. Der sagt 42 und dann sagen. Dankeschön. Und dann vielleicht ist dann alles okay.
Ja.
Ja, oder Elon Musk macht es, keine Ahnung. I don't think so. Aber ich wäre, wenn es passieren würde, es wäre doch geil, wenn es nicht immer Donald irgendwie wäre, so immer so Shit-News, weißt du, so Brexit, Donald, irgendwie, boah, muss alles so scheiße sein. So, vielleicht ist ja einfach mal so, ja, in den USA jetzt eine schwarze Frau Präsidentin, die alles gecheckt hat und sie baut einfach die Privilegien ab und gibt den anderen und dann verteilt sie und der Rest der Welt denkt, geil, das machen wir jetzt auch, Putin tritt zurück, alles wird nice. Einfach so.
Oh Gott, ich glaube, wir sollten das stehen lassen, weil das löst gute Energie im Raum aus als Bild, mit dem man jetzt mal weggehen kann. Und jeder, der das jetzt für sich mitnimmt, kann das einfach mal so mitschwingen lassen.
Imagine all the people.
Ja. Männer, danke, vielen Dank.
Danke euch für die Einladung.
Ja, ladet doch mal ein paar mehr schwarze weibliche Menschen ein noch.
Ja. Cool, wenn ihr ein paar gute Ideen habt,
sehr gerne.
Ja, damit.
Wieso reicht dir das nicht, dass vier weiße Männer hier die Welt erklären? Hast du ein Problem damit?
Ich fände das schon super interessant, aber es erweitert jetzt meine Perspektive nicht so stark.
Also ich habe einen Auftrag noch von unseren beiden Frauen, die auch einen Podcast machen, der heißt Gefühlsecht. Und die haben gesagt, bitte, bitte, frag die beiden, ob sie die Menstruationsbeauftragte von Einhorn in ihren Podcast Gefühlsecht bekommen können. Also das ist die Bitte, die ich noch an euch habe.
Ja, wir würden das doublen. Also die kommt zu denen, wenn sie auch zu euch kommt.
Okay, dann.
Ja, okay, gut. Ja.
Und holt du Poker.
Ja, wenn du mir ein Intro und ein Intro machst,
machen wir.
Ja. Sehr gerne.
Geil.
Geil. Weißt du, was ich geil fand?
Na?
Dass die Stunde durchgelaufen ist und dass du nicht im Entferntesten daran gedacht hast, irgendeinen daran zu erinnern. Das war krass. Das
ich
war
bin gut. Da, danke da bin dir ich sehr. Komplett. Komplett egoistisch reingegangen, habe das Intro geskippt und die Zeitansage auch. Nein, wir waren mittendrin, wir waren on fire und Philipp hat dir recht, vielleicht macht es Elon Musk ja. Insofern, das konnte ich nicht, das war nicht möglich. Wir haben so viel Zeit, wir haben so lange gewartet und es hat mich in nicht einer Sekunde enttäuscht, im Gegenteil, ich habe mich so gefreut, mit den beiden zu quatschen und das war es einfach. So lange jetzt gedauert hat, jetzt mal schwarz auf weiß zu haben.
Ja, was nimmst du mit?
Unfuck everything. Also da ist einfach ganz, 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 ganz viel an den Methodiken, wie die beiden rangehen. Und die beiden haben echt auch auf die Fresse gekriegt und das nicht nur einmal. Und dieses Handeln aus nicht Dogmatismus, sondern Überzeugung, Sense will always make sense, Nonsense will always stay nonsense, was ich gerne sage. Das merkt man bei den beiden. Mhm. Und da weiterzumachen und eben nicht aus einer Verletztheit rauszuhandeln und Angst, sondern eben angstfrei rauszugehen. Und das steht für mich für dieses Unfuck-Prinzip. Und das kann man von Kondomen auf ganz viele andere Dinge übertragen.
Word. Ich nehme mit, die beiden haben aus dem unternehmerischen, aus den unternehmerischen ersten Prägungen mitgenommen, groß zu denken. Aber groß nicht auf ich will groß sein, sondern ich möchte gemeinsam mit Menschen etwas Großes für die Welt machen. Sie haben mitgenommen Test and Learn. Sie probieren Sachen aus und wenn sie es nicht klappen, dann lernen sie aus diesen Fehlern. Das finde ich großartig. Sie haben ganz, ganz klar erkannt, dass ein Purpose hilft, sich selbst als Kompass etwas hinzustellen und auch den eigenen Leuten. Sie haben extrem Mut bewiesen haben strahlen einfach aus jeder Pore aus, dass sie extrem viel Spaß haben bei dem, was sie machen, was sie wirklich, wirklich wollen. Und trotzdem irgendwie auch fragend zu bleiben, ist das jetzt schon alles gewesen. Also ich bin echt dankbar und glücklich für diese Folge.
Love it.
Bis gleich, nackt auf dem Foto. Yeah.